Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Heute freue ich mich ganz besonders, dass Detlef Köpke hier ist. Herzlich willkommen. Und der Initiator der Mecklenburgischen Seenrunde. Und da sprechen wir heute auch drüber, und zwar ganz, ganz viel im Detail. Da freue ich mich auch schon auf ganz viele Geschichten von dir. Ein paar kenne ich schon, weil wir einmal mal so eine halbe Stunde so einen Call hatten, wo ich schon viel erfahren hatte. Heute haben wir noch viel mehr Zeit.
Wie immer.
André natürlich mit dabei, hier neben mir. Den habe ich jetzt vergessen.
Ja, kein Problem.
Zu begrüßen.
Neben mir Ingo.
Ja, und das wird, da freue ich mich richtig drauf, weil da viel, viel Hintergrundwissen jetzt kommt und du, glaube ich, auch schon viel erlebt hast, was das angeht. Ja. 10 Jahre Jubiläum letztes Jahr gehabt, in 2024. Dieses Jahr die Nummer 11. Mhm. Und ja, starte die beste Radtour deines Lebens. Das ist ja auch so ein bisschen das Motto. Viel, was Erlebnis angeht, trotzdem natürlich auch ein Ergebnis, 300 Kilometer Rad fahren zu können, auch also diese lange Strecke und dann so ein bisschen schöne Gegenden und so weiter. Wir haben ja auch Bilder im Hintergrund durchlaufen, die könnt ihr euch, wenn ihr dann bei YouTube mal reinklickt, auf jeden Fall lohnt sich das da auch mal die Slideshow anzugucken. Da sieht man dich auch, das ist mit deiner Frau wahrscheinlich.
Das ne? ist Konstanze. Ich sage immer, meine schönste Frau von allen.
Ja.
Und die hat wirklich extrem viel dazu beigetragen. Also im Prinzip hat das Projekt angefangen 2012.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann vor Konstanze gestanden und gesagt, machen oder nicht machen, ja, weil ich wusste wirklich nicht, was auf mich zukommt.
Ja.
Null Ahnung. Also ich komme nicht aus dem Radsport. Ich komme ursprünglich aus dem Tennisleistungssport. Keine Ahnung gehabt, wie man eine Radsportveranstaltung organisiert, was das mit Behörden und so weiter zu tun hat. Ja, und Konstanze hat gesagt, no risk, no fun.
Ja, also, okay.
Und die hat quasi ganz viel am Anfang mit dazu beigetragen, dass das auf den Weg gekommen ist. Und bis zum heutigen Tag haben wir den Luxus, dass wir zusammenarbeiten mit allen Höhen und Tiefen, die damit als Paar verbunden sind.
Ja, also ich habe ja viele Fotos, ich habe jetzt so ein bisschen eine kleine Auswahl hier auf dem Bildschirm. Hier sieht man auch das ganze Team dahinter, das war mir wichtig, das habe ich jetzt von eurer Webseite, dass man auch mal sieht. Und das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was am Veranstaltungstag wahrscheinlich auf der Straße unterwegs ist. Und das
Support
hat man,
ist einfach mega wichtig,
ja,
ne? Kommen wir auch zu heute.
Die Bilder mit deiner Frau waren ganz, ganz viele, wo man gesehen hat, das kommt vom Herzen, ne? Das hat man sofort gesehen. Aber wir kommen da ja gleich drauf, weil die Gründungsgeschichte und die Idee wollen wir natürlich im Detail wissen. Wir haben aber hier so eine kleine Tradition mit Gästen, dass wir so Entweder-Oder-Fragen einfach mal stellen. Ne? Ja. So Sachen,
sehr gerne.
Die, wo wir dann so ein bisschen, ja, da darfst du auch kommentieren, du darfst auch skippen und sagen, nee, da weiß ich nicht, was ich nehmen soll.
Ja.
Ganz oft ist es aber auch spannend, wenn du sagst, warum du etwas nimmst. Ne? Also das ist nicht nur einfach A, B. Und dann fange ich nämlich mal an mit der Frage, gleich fahrradspezifisch, Gravelbike oder Rennrad?
Im Moment Gravelbike.
Okay.
Oh, krass, ja, cool. Aber das verändert sich ja auch immer wahrscheinlich.
Weil, kann ich auch sagen, weil Rennrad ist im Moment, also ich paar körperliche Beschwerden. Ich habe Rheuma bekommen und also das nächste, so eine lange Rennradstrecke und die entsprechende ungedämpfte Situation am Rennrad. Deswegen eher also die Lust aufs etwas weichere Fahren und die Natur und kürzere Strecken halt auch ein bisschen.
Mhm.
Also aber grundsätzlich ist schon, fahre ich schon sehr, sehr gerne Rennrad.
Nächste Frage, drinnen oder draußen?
Im Moment eindeutig drin. Ist kalt draußen, aber es gibt halt ein ESE-Mitglied, mit dem bin ich halt morgens um 5 regelmäßig gefahren. Immer draußen. Und das ist strebe ich halt auch wieder an.
Morgens um 5?
Morgens um 5 haben wir uns getroffen bei ihm, da bin ich schon eine halbe Stunde hingefahren. Und dann haben wir halt so Runden, so 50, 70 Kilometer, dann Kaffee trinken und dann tschüss und ab in den Tag. Und dann bist du halt morgens um 8:30, 9 bist du dann
also
schon.
Also dann, wenn andere Leute ins Bett gehen, steht ihr auf.
Ja, genau. Ja.
Ja, ist cool, schon so viel geschafft zu haben dann auch morgens.
Ne? Ja. Dann habe ich was nicht Radfahrspezifisches. Schwimmen oder Laufen?
Schwimmen.
Okay.
Schwimmen, weil 7 Kilometer von unserem Büro weg ist der Müritz-Nationalpark. Da gibt es eine versteckte, schöne Badestelle im Mühlensee, direkt neben der Havelquelle. Und da kann man wirklich morgens hingehen, guckt auf den See und gelegentlich kommt sogar der Adler dorthin. So, da muss man aber früh da sein auch wieder, weil sonst sind die schon wieder anderweitig unterwegs. Und dann ist halt Schwimmen ganz, ganz schön,
okay,
wenn man ins Wasser springt.
Schön. Riegel oder Brötchen?
Eindeutig Brötchen.
Da war ich irgendwie gespannt drauf.
Also es gab eine Situation mal bei der Wetternrundern, da war ich sehr, 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 entschuldigt die Aussage, im Arsch. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, also bevor du jetzt an dem Hügel, wo ich wusste, da oben ist ein Fotospot, bevor du da jetzt hochfährst, jetzt stellst du dich unten hin, isst ein Riegel und dann aufs Rad und dann hoch, ja. Das ist kurz vor Ende der Wetternrundern und ich wusste, wer da oben steht sogar, wer die Fotos macht von Sportograf.
Damit du besser aussiehst auf dem Bild.
Ich weiß, das Foto wird nicht, aber da war ich echt so kaputt. Und dann doch lieber Brötchen, ja.
Der Tipp des Tages, immer wenn ihr wisst, da kommt ein Fotograf vorher was essen, damit ihr gesünder aussieht, fitter aussieht, nicht so ausgehundert. So, dann Erlebnis oder Ergebnis? Und die Frage, die Zusatzfrage dazu, ob das schon immer so war.
Also Erlebnis ganz eindeutig vorne und Ergebnis natürlich. Also ich war im Leistungssport, also da geht's nur, man bekämpft sich halt, ja, und ja, da geht's ums Ergebnis. Und irgendwann habe ich halt verstanden, so ein bisschen Lebensschule ist das ja, dass man dann merkt, nee, es geht nicht überall im ganzen Leben, es geht nicht immer und überall ums Ergebnis, sondern es geht halt tatsächlich dann eher ums Miteinander, um Gemeinschaft, ums gemeinschaftliche Erlebnis. Ja, und dann muss das Ergebnis halt zurücktreten, ja.
Ja,
das ist ein Prozess, da bin ich aber noch immer noch mittendrin, ja. So manchmal braucht man halt Ergebnisse und manchmal, also es ist halt, zählt für mich viel, viel mehr, viel, viel, viel mehr heute das Erleben irgendeiner Situation. Das sind meine Kinder, das ist jetzt hier auch diese Situation, die für mich ein Erlebnis ist und ja, und das zelebriere ich. Und Ergebnis ist, ja.
Das war denn als Tennisspieler so?
Das war spannend.
Ja. Ich habe vor 5 Jahren Tennis angefangen, witzigerweise. Deswegen, das wusste ich gar nicht, dass du auch Tennisspieler warst.
Ich war mal Bezirkstrainer hier.
Kannst du mir Trainerstunden geben demnächst? Ja. Kann ich wahrscheinlich viel lernen als Spätereinsteiger.
Aber mehr als Mentaltrainer. Also da bin ich auch mehr nicht Trainer, sondern eher Coach.
Okay.
Also so, oder Mentor würde ich eher sagen. Ja. Manche sind am Anfang ein bisschen komisch drauf gewesen, weil der Trainer, sag mal Trainer, wie geht das jetzt? Ich weiß nicht, wie deine Erwartungshaltung da so ist an den Trainer. Sag mal, wie geht das? Und ich so, keine Ahnung. Also ich wusste natürlich, was der wollte, aber weil mir ging es dann ab einem bestimmten Punkt darum, den anderen so in sein Gefühl zu bringen, dass er fühlt, wie das richtig ist und was falsch ist. Und das ist ja beim Fahren, beim Radfahren, konnte ich das halt dann auch übertragen, dass ich dann beim Radfahren halt gefühlt habe. Also ist der Tritt jetzt rund oder drücke ich da zu viel und was passiert eigentlich? Oder ja,
okay.
Dass man also sozusagen über diesen internen, übers Hinspüren gar keine Person von außen braucht, die einem sagt, so ist richtig, ja, und wenn du das und das machst, sondern du kriegst halt einen ganz anderen Kontakt zu dir und erfährst dich dann natürlich auch ganz anders und irgendwann ist das sozusagen selbstverständlich, weil so ein Verinnerlicht von innen, ein Wissen, was von innen herauswächst.
Ne? Ja, okay, spannend.
Ja, nächste Frage, weiß ich jetzt schon, weil wir uns 10 Minuten gerade schon kennengelernt haben. Hättest du es dir auf jeden Fall mit wahrscheinlich der Hälfte unserer Hörerschaft auch verscherzen können, Kaffee oder Tee?
Eindeutig Kaffee. Auch dazu eine kurze Geschichte. Am Montag, also wir Community und Helfer, kommt ja noch, wir sind da zwischen 600 und 700 Helfer sind das bei der MSR. Und dazu gehört halt irgendwie nicht nur so am 30. und 31. ist Mecklenburger Seenrunde, antreten, machen, sondern ist es sozusagen, als wenn man Menschen benutzt und wir leben halt auch an vielen Stellen, so gut es geht, Gemeinschaft. Und dann haben wir am Montag bei einem Bäcker, der so ECM-Maschinen vertreibt und Kaffeemühlen von Eureka, haben wir mit 7 Männern, die bei der MSR immer mithelfen, uns ein Kaffeeseminar gegönnt mit Mahlgrad und so weiter.
Ja, cool. Schön, ja. Ja, schöne Brooklyn-Tasse, die ich hier bekomme als kleines Geschenk von dir. Danke nochmal. Ja. Was habe ich denn hier? Mitfahren oder veranstalten?
Eigentlich, ja, auch so eine, also, nee, kann ich wirklich nicht sagen, eindeutig, gibt es keine Eindeutigkeit. Ja. Also das Herz ist tatsächlich wirklich so dabei, sonst stünde da nicht, starte die beste Tour deines Lebens. Mhm. Das ist ja ein Versprechen, das wir geben, ja, und ich hatte da wirklich ehrlich, also ich hatte wirklich Schiss, dass uns das irgendwann auf die Füße fällt und hoffe, dass uns das nie auf die Füße fällt, weil damit gehst du ja sozusagen und dem Kunden, unseren Startern, gibst du ein Versprechen. Das ist deine beste Tour deines Lebens. Und ja, und dafür strengen wir uns wirklich jedes Jahr an. Das ist unser Credo, wenn die MSR vorbei ist, dann zusammensetzen, was können wir besser machen. Das halten wir jetzt 10 Jahre durch. Und es wird immer besser an Stellen, die man aber auch nicht sieht. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Und die blöde Idee war, ey cool, die Fahrradszene ist total anders. Da geht's halt viel mehr um Gemeinschaft. Und die Grundidee war, ich habe die Möglichkeit, dann viel mehr Fahrrad zu fahren und eben auch Events zu fahren. Und das war der Trugschluss, ja. Das hat nicht so wirklich funktioniert.
Witzig. Ja, cool. Tag oder Nacht?
Also ich bin bei der Wetternrundern meistens durch die Nacht gefahren. Da ist aber noch ein bisschen heller. Und das Nachterlebnis würde ich doch bevorzugen, genau.
Ja.
Weil auch da, ich bin, einmal hat mich das Team losgelassen. Also es war immer der Wunsch, los Leute, wenn der Letzte abends um 10 raus ist, darf ich raus. Und naja, und das sind aber, wir sind die größtenteils diese 48 Stunden, 2 Tage sind wir dann quasi einmal ohne, eine Nacht ohne Schlaf und vorher bist du auch aufgeregt. Ja, und dann durfte ich einmal von Neubrandenburg bis Neustrelitz, das ist das zweite Depot, und da habe ich das irgendwie total genossen, dass ich da ganz alleine erstmal losgefahren bin, gespürt und gerochen habe, wie der Raps riecht, wie dann so, wenn man durch Waldstücke fährt, dann plötzlich den Humus riecht und wie man plötzlich dann so eine Lichtung, wo der Mond durchbricht. Ich habe das so intensiv erlebt und dann dachte ich, okay, da vorne ist ein rotes Rücklicht, da ran. Dann wollte ich mit dem reden. Und der hat gar keinen Bock gehabt, mit mir zu reden. Ich dann also bei der dritten Frage habe ich dann gemerkt, sag mal, und gefragt, du hast keinen Bock irgendwie, dich auszutauschen, ne? Nee. Und dann ist er alleine gefahren und ich bin alleine gefahren wieder.
Ja, ja. Ja. Jeder so, wie er will, ne? Aber das ist ja interessant, weil man den Augensinn sozusagen ausschaltet.
Genau.
Weil man eben letztendlich nur noch das Licht vor der Nase hat und genau. Die Straße, dass man dann Licht. Auf einmal die anderen Sachen viel mehr wahrnimmt. Da hast du recht, das ist. Ich fahre ja auch manchmal so nachts und feiere das auch, weil es auch stiller ist und du kannst Hauptverkehrsstraßen fahren, wo sonst viel zu viele Autos wären. Und jetzt, wo du es sagst, ja klar, auf einmal sieht man Sachen oder riecht man und spürt man Sachen, die man vorher nicht gespürt hat, weil man einfach zack nicht diesen Overflow.
Wahrnehmung ist anders, würde ich
auch sagen. Ja, oder du quatschst halt mit anderen, ne, und merkst eigentlich gar nicht, das ist auch schön, das kann auch schön sein, dass man irgendwie mal so 30 Kilometer nicht spürt, weil man einfach so im Gespräch ist und so, ey, was, habe ich gar nicht mitgekriegt, ja, also, sind ja jetzt schon so weit, ja.
Ja, das ist stimmt, aber das, diesen Aspekt habe ich noch gar nicht so betrachtet beim Dunkelfahren. Ja,
und das war so, wirklich so, so intensiv dann auf dieser Strecke. Cool. Deswegen Nacht.
Berge oder flach?
Ich quäle mich nicht mehr gerne. Antwort gegeben, ja.
Okay.
Flach. Flach, ja.
Ganz einfach. Hotel oder Campen?
Für mich jetzt Hotel. Ja. Also wir machen ja diesen Gravel-Weekender und da, also es ist schon mal schön, aber campen halt dann eher so im VW-Bus schlafen, also so richtig auf dem Boden mit der Matte, nee, nicht mehr.
Ah, okay. Dann, weil ihr natürlich aus so einer schönen Naturgegend kommt, Wald oder See?
See, ja. Mhm. Also es ist unglaublich schön. Die Seenplatte hat 1117 Seen, das wissen die wenigsten. Das wasserreichste Gebiet. Und wenn du so ein bisschen weißt, wo du hinfahren musst, dann hast du immer irgendwo einen schönen See, wo du reinspringen kannst. Auch dazu noch eine kleine Geschichte. Christoph Schulz, der eben Mitorganisator und bei Velokonzept in Berlin ist, der ist immer die Mecklenburger Seenrunde gefahren und immer nachts. Und im letzten Jahr, bei der 10., sind sie mit ein paar Kumpels gefahren, zum ersten Mal bei Tag. Und das dritte Depot in Schwarz, da ist der Schwarze See. Also der ist nicht schwarz, der ist halt wie, aber der Ort heißt Schwarz. Und Detlef, ich habe gar nicht gesehen, die letzten Mal, 9 Mal, als ich die MSR gefahren bin, dass da ist ja echt ein See, ne? Da kann man ja auch baden gehen. Ne? Also man kriegt halt Dinge nicht mit.
Ja, ja, ja.
Und dieses Jahr fahren sie, also im nächsten Jahr, nee, in diesem Jahr fahren sie wieder bei Tag, ja.
Ja, okay.
Aber 9 Mal halt nachts gefahren. Ne?
Und, ja, siehst du, hat doch beides was, ne?
Ja, genau. Ja.
Stadt oder Dorf?
Dorf. Mhm. Ja, also
auch schon immer so gewesen?
Auch nicht immer so gewesen. In Wolfsburg aufgewachsen, also meine dann halt viel in der Weltgeschichte unterwegs gewesen, Amerika, Japan, sonst wie durch das Tennisspielen. Also da habe ich schon so ein bisschen im Leistungsbereich tätig. Und ja, und dann kam halt so, also Wolfsburg ist, egal ob mich jetzt die Leute lieben oder hassen, ist schon doch ein bisschen provinziell, ja. Also deswegen raus aus dem, ins große Leben. Dann habe ich 20 Jahre in Berlin gelebt, habe das auch genossen. Und dann habe ich aber gemerkt, so, nee, jetzt irgendwie zurück zur Natur und lebe halt wirklich im wirklich sehr, sehr kleinen Dorf.
Okay. Nochmal an den See anknüpfen, See oder Meer?
Auch eher See. Also die Ostsee ist halt so overcrowded zum Beispiel. Mhm. Und da, wo ich so war, in Como, Coma See, Lago Gardasee, also das ist irgendwie eine ganz andere, ein anderes Gefühl als Meer so, ne? Da fällt mir jetzt Rimini ein oder also die Orte, würde ich immer sagen, ist irgendwie ein bisschen ja, cozy. Ja, da ist meistens dann ja auch irgendwie so Wald in der Nähe, man hat irgendwie eine Badestelle und ist schöner, finde ich.
Kann ich auch verstehen. Warm oder kalt?
Würde ich sagen, beides. Also ich kann bei kaltem Wetter, also auch richtig, wenn es arschkalt ist, eben starten. Also wir sind auch bei 0 Grad losgefahren, um 5 Uhr. Ja. Ja, und hatten dann unterwegs auch Regen oder auch mal so ein bisschen Schnee, der von vorne kam. Und wenn man vernünftig angezogen ist, vernünftige Handschuhe hat, vernünftiges Outfit, dann ist auch nicht kalt. Und warm, so extreme Wärme nicht, aber der Fahrtwind kühlt ja auch. Ne? Also nur mich jetzt irgendwo hinstellen in der Stadt und dann Hitze verlieren, das finde ich nicht gut. Man muss schon irgendwie mit einer Aktivität verbunden
sein. Okay. Schweden oder Norwegen?
Norwegen war ich noch gar nicht.
Ach so, okay. Gut. Schweden weiß ich, dass du da schon mal warst.
Da war ich, also mindestens, da war ich also viel, viel mehr als 9-mal. Ja. Also ich bin 9-mal die Vätternrunde gefahren. Das erzähle ich nicht, weil die Zahl 9 wichtig ist, sondern weil sie jedes Mal anders war. Jedes Mal irgendwie eine andere Erfahrung gemacht, einmal richtig gut, ein paar Mal völlig daneben, entweder zu schlecht vorbereitet und um wieder auf die Frage zurückzukommen, ich kenne Norwegen nicht. Ich glaube, es ist noch ruhiger als Schweden, noch viel ruhiger. Aber in Schweden, muss ich sagen, ist diese, jetzt doch gleich eine Geschichte zur Mecklenburger Seenrunde reingefasst, was ich nie erwartet hätte, dass ich, als ich 2012 das Konzept fertig geschrieben hatte, zum Innenminister gegangen bin in Mecklenburg-Vorpommern, gefragt habe, was halten Sie denn davon, wenn wir hier so eine Mecklenburger Seenrunde, sowas ähnliches wie die Wetternrunde auf den Weg bringen? Und der Lorenz Cafier, der wusste zufälligerweise als Minister, was die Wetternrunde ist, weil nämlich Stefan Nimke, ein nicht unbedeutender Sportler aus Mecklenburg-Vorpommern, zweifacher Olympiamedaillengewinner, jetzt im Moment Landestrainer, der ist zwar nicht Wetternrundern bis zu dem Zeitpunkt gefahren, aber dadurch war das irgendwie mal im Gespräch und der wusste, was die Wetternrundern ist und hat mich dann nach 25 Minuten, so nachdem ich da meinen Vortrag gehalten hatte, ja, okay, kann ich mir vorstellen, dass das was wird, mit ein paar fiesen Fragen, die dann noch kamen, so was haben Sie denn als Budget? Reden da von 2.000 bis 4.000 Teilnehmern im ersten Jahr. Was haben Sie denn so als Marketingkosten dafür eingeplant? Ne? So, ja. Okay. Und mit 3,50 Euro hatte ich, ich habe gute Frage, ja, wer kommt mal, ja, also so, ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich will das machen. Und jetzt nochmal zu der Frage zurück. Was
habe ich gefragt? Schweden oder Norwegen?
Genau. Schweden oder Norwegen, ja, und dann war halt, habe ich 2013, diese Mail gibt es auch noch, die wird auch nie irgendwie gelöscht werden, habe ich ganz schüchtern als Detlef Köpke, hello, Mrs. Frick, das war Eva-Lena Frick, die damalige CEO der Wetternrundern, I'm Detlef Köpke, I want to come to Wetternrundern, to Motala, and I would really appreciate to meet you, because, ja, wir starten sowas ähnliches wie die Wetternrundern in Deutschland, crazy idea, aber es wäre schön, wenn wir uns einfach treffen könnten. Und ja, und dann kam zurück, hi Detlef, you're really welcome. Und dann haben wir mache meine ersten 150 Kilometer Runde. Ich bin also am Wochenende vor der eigentlichen Wetternrunde in 2013 dann in Schweden gewesen. Habe die 150 so als kleine Vorbereitungs-Warm-up-Runde noch genommen als Training. Und am Montag nach der habe ich mich dann mit ihr getroffen und wir haben 1,5 Stunden geredet und haben von seitdem eine totale herzliche Verbundenheit, einerseits auf der Ebene der Veranstalter. Die gucken bei uns überall rein, also Sicherheitsstrategie, Leitstelle etc. Also wenn da Leute kommen und sagen, hier, das ist es, so agieren wir. Und ich durfte dann von Anfang an überall hingehen, mit den Augen klauen, was geht. Ja? Mhm. Und das ist irgendwie ist ein unglaublicher Schatz, dass man einfach kollegial und nicht auf Konkurrenz miteinander zusammenarbeitet. Mhm. Und daraus haben sich dann natürlich dann auch Freundschaften entwickelt. Das heißt also, wenn ich nach Schweden fahre, dann besuche ich da Freunde. Ja. Dann fahre ich da nicht zum Fahrradfahren hin. Das ist sozusagen das Nebenerlebnis. Cool.
Ja. Also man merkt, da ist schon eine Verbundenheit zu Schweden. Ne?
Ja.
Mhm. Cool.
Ja, und Oskar, das ist auch nochmal im letzten Jahr 10 Jahre MSR und in diesem Jahr 60 Jahre Wetternrundern. Mhm. Also so ein Projekt 60 Jahre am Leben zu halten, großen Respekt. Mhm. Und Wetternrundern ist halt 3 Wochen nach uns. Und als CEO so einer Veranstaltung, so 3 Wochen vor der Veranstaltung mal eben für 3-4 Tage nach Deutschland fahren, das ist schon ein großes Geschenk. Und, und dann ist er die MSR gefahren und hat natürlich auch es erlebt. Und die Dinge, die er vorher von anderen gehört hat, ja, die sind, man merkt immer, dass so ein paar Sachen dann auch da wieder, weil wir viel kleiner sind, haben die Schweden natürlich mit so einer großen Teilnehmerzahl die Schwierigkeit, alle Sachen gehen kann man nicht umsetzen, weil aufgrund der Teilnehmerzahl ist eine ganz andere Logistik da. Aber so das ein oder andere machen sie halt dann auch. Ich glaube jetzt nicht, ich will jetzt nicht irgendwie. Also ich merke, dass da irgendwie eine Bewegung
also auch, ist. Also ja. Konntest ein bisschen was zurückgeben an Sachen, die sie dann von dir euch gelernt haben.
Genau.
Ist auch cool.
Ja. Schön. Gut. Stehen oder sitzen?
Ja, ist doch klar, irgendwann geht man aus dem Sattel, ja, oder? Also sonst grundsätzlich würde ich sagen, bin ich ein sehr, sehr aktiver Mensch, ja, und von daher würde ich eher so stehen, rumstehen geht gar nicht.
Nee, das,
also stehen, klar, also wenn da so ein kleiner Hügel kommt, bin ja kein Bergfahrer, natürlich dann aus dem Sattel und raus, ja. Ist aber überschaubar.
Musst auch nicht alles auf Fahrrad beziehen.
Ja,
ne?
Ja. Nee, aber sonst so sitzen fällt mir ehrlich gesagt schon schwer.
Okay. Wir können einen Podcast auch im Stehen machen.
Also ja, das geht auch. Genau. Ich sitze lieber.
Ja, das kennt ihr vielleicht noch nicht. Also ich habe früher halt auch für die, so kommt im Prinzip die MSR auch, ist das sozusagen in Gang gekommen. Ich habe große Veranstaltungen gemacht, schon mal so Kindertag in Potsdam mit 20.000 Teilnehmern. Und ganz, ganz kleine Veranstaltungen. Und dann gibt es halt die Sitzung, ja. Dann gibt es die Stehung, also am Stehtisch. Ist viel, viel agiler, so wenn man eine bestimmte kommunikative Situation haben will. Und so, jetzt gehen wir da eben rüber zu dem Tisch. Ist was ganz anderes, als wenn du sitzt. Und Sitzungen sind ja manchmal, ja, da bist du halt festgenagelt. Und dann gibt es aber auch die Radlung. Die kennt ihr vielleicht noch nicht, ne? Nee. Dass man sich einfach mit Sponsoren oder Partnern halt verabredet, sagt, du, ich habe keinen Bock, mit dir immer noch mal einen Kaffee zu trinken und da rumzusitzen im Kaffee und klug zu reden. Lass uns einfach verabreden und wir fahren 1/2 Stunde oder 3/4 Stunde, quatschen nebenher und nach 3/4 Stunde können wir immer noch kurz einen Kaffee trinken. Aber wir verbinden sozusagen die Aktivität und das ist dann die Radlung. Ja?
Also vom Fahrrad, also
tatsächlich auf dem Rad. Ja, cool. Und Oskar macht das, Oskar in Schweden macht das zum Beispiel auch. Ja? Da wird halt gesagt, nee, wir sitzen halt in unseren Besprechungen so viel. Und dann habe ich gesagt, nee, ich treffe mich mit dir, wir treffen uns, wir nehmen die Räder mit, ist ja auch egal. Du fährst halt nebeneinander her, bewegst dich. Und auch da ist der Gedankenfluss. Das kennt man ja, wenn man so sich aus, ist eine ganz andere Intensität. Und man ist irgendwie freier, als so an so einem Tisch zu sitzen. Und da ist dann mal so diese Idee entstanden, man könnte das ja auch als Radlung.
Ja, Radrest ist natürlich nicht so einfach, weil nicht jeder Rad fährt und so weiter. Und muss natürlich auch eine Strecke haben, wo man nebeneinander quatschen kann.
Ja.
Man kennt es ja auch mit Spazierengehen, ne? So Steve Jobs-Geschichten.
Genau.
Ne? Der hat ja seine ganzen Gespräche, während das ist durch einen Park marschiert. Ne?
Ja.
Ist auch cool, ne? Das stimmt, ja. Mhm. Ganz schwierige Frage, dann wahrscheinlich auch eine ganz einfache, aber weil wir eben Schweden hatten, Vetternrunde oder Mecklenburgische Seenrunde?
Also sowohl als auch, ne? Also das ist Auch da kann ich sagen, ich
kann... Herz hängt ja an der eigenen wahrscheinlich Veranstaltung, genau. Aber wenn man dann die Verbindung zu Schweden kennt, habe ich auch gehört. Wahrscheinlich eine klifflige Frage.
Nee, gar nicht. Also ganz eindeutig für mich persönlich, sage ich mal, Meeting Friends in Schweden. Und bei der MSR habe ich eine ganz andere Rolle, in der ich da bin. Deswegen ist halt klar, also das gibt schon diesen Wunsch, irgendwann mal so frei zu sein. Den gibt es auch bei Franziska, die ihr hinten gesehen habt. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Einmal MSR fahren, also einmal aus diesem, das so organisiert zu haben, dass du weißt, es braucht dich nicht. Ne? Also es ist ja so, also die Veranstaltung muss so tipptopp vorbereitet sein. Da reist man mit 4.000, 5.000 Teilnehmern, reist du in dem Moment, wo was Gravierendes schiefläuft, gar nichts mehr. Ja? Das funktioniert dann, entweder gehst du unter an der Stelle, ist uns zum Glück noch nicht passiert. Aber der Wunsch ist schon da, einmal die MSR zu fahren, während sie wirklich stattfindet. Aber wir haben jetzt immer 2 Wochen, 3 Wochen, in diesem Jahr glaube ich sogar 4 Wochen vor der, nee, 3 Wochen vor der MSR, fährt ein ganzes Team die Strecke ab. Also sozusagen Streckencheck. Da kann man auch nochmal mit dem einen oder anderen Bürgermeister reden und sagen, du, wir haben da gesehen, da ist so ein Gullideckel, da ist irgendwie im letzten Jahr was passiert. Mach da nochmal ein bisschen Teer rein. Das funktioniert. Oder man redet nochmal mit irgendeiner Behörde und sagt, da wäre schon schön, wenn ihr könntet. Aber ja, und da bin ich halt auch etliche Male mitgefahren bei diesem Streckencheck. Das heißt, wir fahren die kompletten 300 ab, halten an jedem Depot auch an, catern das aus einem VW-Bus raus. Und der Hintergrund ist, das machen wir natürlich einmal tatsächlich, um die Strecke zu checken. Und der zweite Grund ist, dass man in der Organisation bestimmte Qualitäten von Menschen haben muss, die einfach zum Beispiel Rettungsdienst, ja, oder Leitstelle, das sind Polizisten und Feuerwehrleute, die halt tatsächlich Leitstellenerfahrung haben und dann auch so eine, für die halt so eine Einsatzzeit von 28 Stunden präsent zu sein und nicht wegzuklappen. Also Sanitätsdienst, Bundeswehr oder so, ja, dass die halt Qualifikationen mitbringen müssen, die wir einfach im Team brauchen. Aber die sagen, eigentlich würde ich lieber MSR fahren und bleib mir weg, Köpke, lass mal, ja. Ich fahre lieber die MSR. Und um die ins Team zu holen, haben wir gesagt, deswegen machen wir einen Streckencheck.
Die Schatten-MSR.
Die Schatten-MSR, cool. Genau. Die Schatten-MSR, genau. Und die sind dann halt dann unter dem Aspekt, wenn ich dafür auch meine Medaille kriege und das als offizielle MSR gilt, dann bin ich dabei, dann helfe ich dir.
Ja? Okay, cool.
Ja.
Und, stark. Wir haben hier so eine kleine Veranstaltung, auch Brelinger Berg, 24-Stunden-Rennen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von gehört
natürlich,
hast.
Klar. Ja, und ein Podcast-Hörer.
Ja, und der Arne, der Veranstalter, dem ist es ganz wichtig, selber mitzufahren. Dass, ja. Die Veranstaltungen sind 250 Leute, ist was anderes als bei euch.
Und ne? In meinem Kreis und bei vollem Verkehr,
genau,
nichts abgesperrt. Und so, und
genau, kann, genau. Das ist nicht so groß. Er könnte auch anhalten und mal mithelfen, aber das ist ihm ganz wichtig. Und das ist aber auch wirklich, er hat natürlich auch ein Team, da muss man sich drauf verlassen und so. Das ist schon was ganz anderes. Aber ich kann halt den Wunsch deswegen voll verstehen, ne? Wenn man sowas veranstaltet, Mist, ich möchte ja irgendwie auch mitfahren.
Ja.
Aber cool, das vorher gemacht zu haben. Dann.
Ja, und Peter Liljedahl, der ist sozusagen, ist der Sohn vom Gründer der Wetternrundern, auch schon etliche Male MSR gefahren und in Schweden, wenn er, also er ist uns auch so verbunden, auch da ist eine richtige Freundschaft entstanden, sagt immer, fahre ich entweder Mecklenburger Seenrunde oder Wetternrundern, ja, und das als Sohn des Gründers der Wetternrundern, ne, mit einer 60-jährigen Tradition, fahre beide. Und er ist dann immer beide. Also wenn er bei uns gefahren ist, ist er sowieso auch immer in Schweden gefahren. Und der Peter ist ein bisschen älter als ich, der geht jetzt irgendwie demnächst so Richtung 70, ja. Und das war nicht immer leicht, dann sich auf die MSR schon vorzubereiten. Also auf die Wetternrundern ist leicht, das sind 3 Wochen später. Aber dann zu sagen, ich komme, ich bin da, und das ist toll.
Krass. Laut oder leise?
Ich mag Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist alles. Genau, also, ja klar, also Mucke laut, ja.
Ja.
Richtig dicke, fette Boxen am liebsten, ja. Und mal richtig austicken und dann aber schon jetzt, wenn ich in Mecklenburg lebe, vor die Tür treten und es ist sozusagen gar kein, es ist still. Das ist auch eine Qualität. Also sowohl als auch, aber kommt immer auf die Situation an.
Ah, schöne Kombi. Ja. Mhm.
So, Instagram oder Facebook?
Bin noch Oldstyle Facebook. Okay. Also, da bin ich noch nicht so bewandert, aber wir machen natürlich auch viel schon mit Insta.
Ja.
Ja. Haben aber dazu dann auch wieder die richtigen Leute, weil da ist die und eins, zwei, dritte von links, das ist die Franziska.
Ja.
Und arbeitet halt seit ein paar Jahren bei uns und ist auch sehr, sehr fit, was Instagram und Facebook angeht, und die treibt uns sozusagen vor sich her und entwickelt das dann auf der Ebene mit.
Ja, kommen wir schon zur letzten Frage, die ist einfach nur so ein bisschen lustig. Mecklenburgische Seen oder Platten?
Mecklenburgische Seen oder Platten, verstehe ich?
Oder Platten.
Oder Platten,
verstehe ich? Ja. Seenplatten?
Seen oder Platten ist die Frage.
Also,
das ist eher so eine Scherzfrage wahrscheinlich.
Okay, hat niemand ja verstanden.
Das ist ja multifunktional.
Hat nicht funktioniert, André. Du musst mal rausschneiden.
Also, schreibt es in die Kommentare, ihr es verstanden habt.
Mecklenburgische Seenplatte. Also wenn dann so.
Kein Platten, ja?
Kein Platten.
Lieber kein Platten.
Lieber kein Platten.
Ja, okay.
Schlauch oder Tubeless, nochmal hinterher.
Also ich bin immer noch Schlauch.
Ja.
Habe ich jetzt bei Instagram und so mit Oldschool, habe ich schon fast angenommen, ehrlich gesagt.
Ja, aber da gibt es ja mittlerweile so, also ich hatte euch ja gesagt, so mit Technik kriegt ihr mich, da wäre Pein, da gibt es sozusagen rote Ohren, rote, oder? Also
wir haben nicht 13-fach, wir haben aber nicht 12-fach, wir haben nicht 2x, 1x gefragt.
Nee, so, aber was es unglaublich ist, es gibt ja sogar ganz, ganz, ganz leichte Schläuche, ne? So durchsichtige,
TPU, ja.
Diese TPU-Schläuche, das sage ich ja, also richtig geil, ne? Also sind auch haltbar und
so. Wie fährst du?
Nee, ich fahre die noch nicht, aber ich habe da einen, ich habe da zwei zu Hause liegen. Okay. Wenn ich wieder fahre, dann werde ich das auch. Und da kommt es natürlich so schon so ein paar Gramm weniger, wiegen die ja deutlich weniger, ne? Sind ja sehr leicht und gleichzeitig haltbar.
Schaffst du die 300 Kilometer in 2 Minuten schneller?
Schneller, ja. Genau. Wenn ich mir dann noch die Beine rasiere, ja, dann bin ich ja noch schneller.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir jetzt, haben wir ja schon so ein paar Titbits bekommen, schon kleine Geschichten, wie du gegründet hast. Von der E-Mail haben wir ja schon erfahren, die du zur Vetternrunde geschickt hast. Jetzt geht es ja wirklich mal darum, wie kommt man auf die Idee zu sagen, wir veranstalten erstmal ein 300 Kilometer Veranstaltung zu machen, die ja noch nicht mal den Namen Rennen bekommen soll, sondern eine Veranstaltung auf abgesperrten Straßen eigentlich?
Nee. Also alles SDVO. Wir haben aber den Vorteil, dass wir in einem Landkreis leben, ich habe das gerade neulich aus anderen Gründen mal recherchiert, der Landkreis hat 5200 Quadratkilometer und davon sind aber 500 irgendwie Quadratkilometer Naturschutzgebiet. Der größte Nationalpark ist da drin. Und in dem größten Landkreis, der größer ist als das Saarland, größer ist als Malta, ja, dieser Landkreis ist der größte in Deutschland, leben aber nur 240.000 Menschen.
Okay.
Also die dauerhaft dort
leben. Also in der Natur. Und das haben wir ja eben schon so ein bisschen mitbekommen, dass es da einen Bezug zu Schweden, zur Vetternrunden gibt. Das ist ja die, wo ich auch als erstes Mal, glaube ich, damals vor vielen Jahren von gehört habe, man kann da in Schweden 300 Kilometer fahren. Da habe ich gesagt, ja, ich bin froh, wenn ich 100 schaffe. No, und dann kommst du und sagst, ja, finde ich geil da in Schweden, ich mache das auch, und sogar in Kooperation mit denen oder zumindest seid ihr da in Kontakt gewesen, zu sagen, ja, ich mache 300 Kilometer durch die Mecklenburgische Seenplatte. Also da muss man ja erstmal drauf kommen.
Ja.
Wo war da die erste Saat?
Burgdorf.
Burgdorf, kennst hier
du,
bei uns.
Ja, kennst du Burgdorf? Ja, klar kennt ihr Burgdorf.
Ja, Burgdorf gibt es, glaube ich, mehrmals in Deutschland.
Ich weiß nicht, aber es gibt halt dieses Burgdorf. Und das bei Hannover, ja. Genau. Und der Name, der Freund, der mich angesprochen hat, heißt Gerd Müller. Also nicht der Gerd Müller aus München, den man da vom Fußball kennt, sondern Gerd ist halt Mitarbeiter der Telekom gewesen. Ich habe halt viele Veranstaltungsmanagement, Konzepte und so weiter geschrieben und war in dem Bereich Eventmanagement und Veranstaltungsorganisation tätig. Und Gerd war quasi einer meiner Auftraggeber und sagte dann irgendwann, du, ich habe da, heute sagt man dazu Bucketlist, aber vor 15 Jahren war das vielleicht noch nicht so geläufig. Ne? Mhm. So, und ja, da steht irgendwie auf meiner Liste, steht mal Wetternrunden fahren. Und ich würde das mit zwei Kumpels machen. Einer davon bist du, Detlef. Wäre schön. Machst du mit? Und ich so, Gerd, klar. Ja, du weißt doch gar nicht, was das ist. Also durch meine Vorgeschichte im Sport. Gerd, wenn du das machst, dann wir machen das. Ja. Ja, aber das sind 300 Kilometer Fahrradfahren. Das war 2012, irgendwann im Frühjahr. Und 2012, und dann kommt natürlich dann wieder zum Thema Erlebnis und Ergebnis, ne, kam halt dann so, da war dann doch schon so der Trieb erstmal Ergebnis. Du willst da jetzt nicht irgendwie bei 300 Kilometern viel, viel schlechter aussehen und am besten schon besser als Gerd, ja. Und deswegen muss man mal irgendwie ein bisschen trainieren. Mhm. Und dann habe ich mein altes, also ich bin lange nicht Fahrrad gefahren, das ist mein Koga Miata, da erzähle ich immer die gleiche Geschichte, Koga Miata Superwinner 600er Biopace Shimano, ne, mit, ich glaube, die hat auch nur 5 Ritzel hinten und 52 oder 53 vorne. Mhm. Also kann man ja in Schweden mit den Steigungen ist das ja easy. Ja, habe ich ein altes Stahlrad, das ich 1987 gekauft habe und habe das ausgegraben, bin dann irgendwie losgefahren und habe gemerkt, wow, du lebst ja in einer wunderschönen Natur. Ja, und so bin ich dann auf die Idee gekommen, halt ein bisschen mehr zu trainieren. Dann dachte ich mir, na gut, es wäre vielleicht ganz cool, wenn du mal vorher so einen kleinen Wettkampf irgendwo fährst, ne, damit der Gerd dann nicht vor dir ist, also Motivation. Und und so bin ich dann auf die Idee gekommen, beim Fahrradfahren, während ich da dann unterwegs war, gibt es denn eigentlich eine 300-Kilometer-Runde in Deutschland? Ja? Dann fährst du halt, sagst du ihm aber nicht, ja? 300 in Deutschland vorher, dann gab es aber keine. Und dann gab es auch in Belgien und in Niederlande und irgendwo so, gab einfach keine 300. Es gab irgendwie was in Sjælland, in Dänemark. Mhm. Das passte aber terminlich nicht. Und dann fing das an zu arbeiten.
Ach krass, bevor du dann schon bei der Vetter-Runde warst, hast du schon überlegt, in Deutschland muss es das eigentlich auch
2012
zur Vorbereitung geben.
Genau, 2012 fängt die Geschichte dann an. Mhm. Dann habe ich ein Konzept geschrieben. Mit diesem Konzept bin ich 2013 im Januar beim Innenminister gewesen.
Da bist du aber die Vetternrunde dann schon mal gefahren oder immer noch nicht? Nee.
Also das Konzept ist quasi, das denken immer so einige abgekupfert, sondern das sind alles eigene Gedanken, so fragmentarisch mal so ein bisschen was gehört, wie das so da funktioniert. Ne? Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist das alles erstmal schon mal so in meinen eigenen Gedanken entstanden. Ja, und dann bin ich halt 2013 beim Innenminister gewesen, kurz nachdem der gesagt hat, ja, legen Sie mal los.
Ja, aber kriegt man dann einfach einen Termin beim Innenminister und sagt, ja, ruft man da an bei der Sekretariat, ja, ich will mal vorbeikommen?
Nee, also Glück gehabt, würde ich mal sagen.
Okay.
Also manchmal kennt man einen, der einen kennt und der kannte dann den Herrn Caffier. Der hat mir dann gesagt, ja, jetzt kannst du anrufen und dann ging das relativ flott. Okay, und der krass. Ist auch sehr zugänglich und das war auch ein Fund, der hat wirklich Interesse gehabt, dass das Ding auf den Weg kommt. Und hat gesagt, wenn sie müssen sich da alleine durch die Behördengänge durchkämpfen, ja, von unten nach oben. Also ich habe ja ganz oben angefangen. Also wenn ich die Bestätigung nicht von ihm bekommen hätte, dass er dahinter steht und das Gefühl gehabt hätte, dass er wirklich der Sache wohlgesonnen gegenüber ist, ich wäre nicht von unten nach oben das ganze Ding in Behörden durchzukämpfen und zu sagen, ja, nee, geht nicht.
Aber dann kann man ja immer sagen, beim Bürgermeister eines Dorfes, ja, der Innenminister, den habe ich schon an Bord oder wie? Das hilft dann auch weiter.
Das hilft, genau. Ja. Mhm. Und das war dann sozusagen das Pfund, mit dem wir wuchern konnten. Sagen, ja, also das ist wirklich gewollt, auch von da. Und das Schöne war, kann ich immer wieder nur sagen, der hat ein paar Mal unforced angerufen und gesagt, wie sieht's aus? Kommt da gut voran? Ja, alles gut so. Ja, wenn es Probleme gibt, wenn es wirklich Probleme gibt, könnt ihr auf mich zählen. Aber im Großen und Ganzen lasst mich aus der Sache raus, weil es ist immer schlecht, wenn der Chef von oben irgendwo nach unten Druck macht und sagt, das muss so sein. Und da habe ich auch wieder, also die Geschichte ist magisch. Ich habe bei irgendeiner Polizeidienststelle in Mecklenburg-Vorpommern angerufen, also jetzt einmal noch ganz kurz zu dem Ablauf, dann erstmal bei dem Innenminister den Termin gehabt, der sagt, das ist okay, dann habe ich in Schweden meine Mail geschrieben und gesagt, ich komme, ich komme im Juni und ich würde gerne, ich bin No-Name, ja, und ich würde gerne irgendwie den Kontakt suchen, weil ich glaube, ich kann viel, viel, viel abgucken und lernen und wenn das möglich ist. Genau, und dann habe ich irgendwo eine Polizeidienststelle angerufen, irgendeine, und zwar in Teterow, und sagt, ja, ich brauche Hilfe, ich habe keine Ahnung, wie man Strecken plant. Ich suche einen Polizisten, der ein bisschen mit dem Thema Fahrrad, Sport und so weiter vertraut ist. Ich weiß nicht, warum ich in Teterow angerufen habe. Und dann sagt der Kollege auf der anderen Seite, ja, wir haben hier so einen Fahrradverrückten, der fährt viel, ruf mal nächste Woche Dienstag nochmal an. Dann habe ich da angerufen, dann war quasi unser mehrjähriger Streckenchef am Telefon. Ja, also Detlef, oder nee, Herr Köpke zu dem Zeitpunkt noch. Ich bin sozusagen alle europäischen Eintagesklassiker gefahren, bis auf Wetternrundern. War so zwischen 15 bis 17.000 Trainingskilometer ist eigentlich normal, ja. Mhm. So, okay, also ja. Und die Sache interessiert mich. Ich lade sie mal zu mir nach Hause ein. Also da habe ich schon noch ein paar Fragen, ne, so als Kriminalpolizist, ja. ist das jetzt ein totaler Spinner?
Der hat dich dann aber auch wahrscheinlich schon gleich geprofiled bei dir zu Hause, was wo im Regal stand. So genau, tatortmäßig.
Genau, der hat erstmal genau, also das ist schon auch da gab es irgendwie, das ist dann die Geschichte, weil ich dann auch natürlich mit einer Präsentation dahin gegangen bin und gesagt habe, so jetzt haben wir es irgendwie Mitte, ich weiß nicht, März oder April, glaube ich, 2013, da bin ich immer noch nicht Wetternrundern gefahren. Das ist der Zeitplan. Also bis da muss das, bis da muss das. Und diese Struktur, die ich dann quasi vorweisen konnte, ne, also zum Thema Verantwortung, man konnte mir zu dem Zeitpunkt schon Fragen stellen, wo andere vielleicht keine Antworten gehabt hätten, aber in meinem Kopf war das Ding schon so bis Mai 2014 an vielen Stellen so klar, zumindest in den groben Dingen, konnte mich keiner mehr aufs Glatteis führen. Das war klar und das hat ihn dann überzeugt und gesagt, okay, dafür gebe ich meine Zeit. Und der hat ganz viel Erfahrung natürlich mit auch Veranstaltungen, wie Depots sind, ne? Der ist Paris-Roubaix gefahren, also er kennt sozusagen wirklich.
Also Depots sind letztendlich Verpflegungsstationen.
Ja, was muss man da haben, was braucht man zu essen und zu trinken.
Wie viel und so weiter. Und hättest du das je machen können, ohne deine Veranstaltungserfahrung im normalen Berufsleben, wo du sagst, du hast mal hier so eine 20.000-Mann-Veranstaltung gemacht, ja. Das
zu viel
ohne das, das, das ist wahrscheinlich das große Wissen, was du mitgebracht hast.
Ne? Genau, das ist mir aber auch erst nachher klar geworden. Ja. Also, dass ich einerseits das Wissen hatte um Veranstaltungsorganisation. Das zweite ist, ich bin halt auch Trainer und Coach. Das heißt also mit unterschiedlichen Menschen, da haben wir jetzt, also dieser Typ, das ist ja ein FOPO, ne?
Ja. Also du hast halt mit Menschen. Das ist die FOPO-Dings.
Das, okay. Das ist eine FOPO.
Also wir sehen jetzt, für die nur zuhören, wir sehen jetzt so ein Foto von so einem Streckenposten, der in der DDR-FOPO.
Der war nicht der.
Kutte da steht.
Ja, genau. Und der kommt, der hat auch noch ein Volkspolizeiauto. Und der steht, der weist die Leute am Depot in Röbel. Das ist das mittlere Depot, genau in der Mitte. Und der ist nicht gekauft, der macht das einfach. Und ich habe dann irgendwann von ihm gehört. Und erst vor kurzem haben wir uns kennengelernt, ja. Also Menschen bringen halt sich in irgendeiner Weise ein und das ist natürlich stellen sich dann ganz viele dazu und sagen, kann ich mich mal mit dir fotografieren lassen in der Originaluniform und so weiter. Genau.
Geil. Aber kurz nochmal zur Polizei. Du wusstest, ist es irgendwie eine gute Idee, die Polizei auch auf deine Seite zu bringen? Oder warum war das jetzt mit dem Streckenthema? Weil du auch wissen wolltest, was schlägt die Polizei vielleicht vor, damit du nicht durch die Hauptstraße fährst? Oder war das?
Also einmal war die Erfahrung natürlich, die der René da mitgebracht hat als Polizist und als, also der guckt natürlich eine bestimmte Strecke, also guckt der natürlich ganz anders an, als ich die angucken würde. Ja? Das heißt, dann hat er die Erfahrung durch seine Trainingskilometer von der Region. Ja, der wusste, also den Weg kannst du fahren, du kannst einen zweispurigen Plattenweg, von denen es viele gibt, die kannst du als Trainingsstrecke super nehmen. Aber da kannst du, auch wenn da Rasengittersteine zwischen diesen zweispurigen Plattenwegen, die in Ordnung sind, ne? Die fährst du mit dem Gravelbike fahren, die kannst du auch beim Training fahren, aber können nicht 3000 Leute lang fahren in einer Gruppe. Mm. Das heißt, du musst einen Blick haben, den habe ich mittlerweile, was geht nicht. Mm. Also eine Vorstellung und natürlich ist auch die, wenn man sagen würde, auch für manche ist halt, selbst wenn da so eine mal ein bisschen rauere Strecke, gibt es halt Abschnitte, die Veranstaltung findet in Mecklenburg statt. Da sind nicht alle Straßen sind irgendwie in einem super, super guten Zustand. Da gibt es halt mal ein bisschen rauere Abschnitte, die sind in Ordnung, die sind auch sicher, auch im Dunkeln, aber die kannst du, dann haben halt manche Leute Angst und fangen schon, oh Gott, mein Carbonrad, das ist weit weg von Paris-Roubaix, von Pflaster. Also wir haben, glaube ich, wenn man jetzt ein paar hundert Meter mal irgendwo ein bisschen Kopfsteinpflaster, ja. Und manchmal kann man auch auf dem Bürgersteig dann ausweichen, aber es ist so verschwindend gering auf 300 gesehen. Und trotzdem bleibt im Kopf, das ist hart gewesen. Ja? Also 500 Meter Kopfsteinpflaster auf 300 Kilometer ist dann schon krass. Ja? Mhm. Ist es aber gar nicht. Ne? Mhm. Und diese, also und natürlich, diesen Blick hatte ich nicht. Da brauchte ich Hilfe. Und das war dann innerhalb von 3-4 Wochen, waren sozusagen die ersten Streckenentwürfe fertig. Und dann habe ich halt angefangen zu lernen, was es braucht. Und im letzten Jahr hatten wir eine Situation, habe ich wirklich Schiss gehabt. Da gab es einen Abschnitt relativ gegen Ende der Strecke und die Straße, die war schon immer in einem schlechten Zustand und nach dem Winter war die nochmal schlechter. Und also alle Alternativen, die wir geplant hätten, da wäre es dann entweder nur über ein langes Stück Bundesstraße hätten wir ausweichen können und alle anderen Alternativen, da brauchst du dann manchmal 20 Kilometer mehr, um ein Stück, was wirklich krass ist, nicht in die Strecke reinzunehmen. Und dann bist du nicht mehr bei 300, dann bist du bei 320 oder bist du bei 325 und dann ist das auch nicht mehr. Ja, ja. Das macht einen großen Unterschied. Das ist eine Stunde unter Umständen mehr Fahrtstrecke. Mhm. Und das war wirklich so, ich habe das angeguckt, geht das nicht? Habe mich mit anderen Leuten dann da verabredet und gesagt, können wir nicht machen. Ne? Und dann kam irgendwie Segen, die Strecke war, da brauchst du halt auch Verbindungen und mal ein bisschen nachfragen. Und dann haben wir tatsächlich, woran keiner geglaubt hat, ich glaube 2 Monate vorher hat der Landkreis entschieden, dass diese Strecke auf dem gesamten Stück komplett eine neue Decke kriegt. Runterfräsen und Behörden, Detlef, das wird nichts. Ich glaube das erst, wenn ich das sehe. Ja. Und eine Woche vorher war dann die Strecke blitzeblank, ja. Also ein bisschen Rollsplit obendrauf, alles gut und den haben sie sogar nochmal weggefegt und haben dann gesagt, ja, also es sind nur keine weißen Markierungen auf der Straße, aber ansonsten rollt es da und das wäre katastrophal gewesen. Mhm. Also da hätte ich als Veranstalter dann da
Wie viel geht das da um Kilometer langes Ding? Oder?
Es geht um 4 Kilometer und so 4 Straßenkilometer zu sanieren, das kostet dann schon einen Euro, wenn es ordentlich gemacht wird. Genau, und die Löcher waren halt so dicht und wenn da im Dunkeln eine Gruppe fährt, also alleine fährst du da.
Stimmt, dunkel
im,
auch noch.
Ja, ja, im ja. Dunkel, solange man alleine fährt, ja, oder mit 2 Leuten kannst du Handzeichen machen, aber wenn da jetzt eine Gruppe kommt, die schnell ist, ja, und weiß ich nicht, 35 dann drauf hat.
Ja, dann müsstest du ja theoretisch einen Posten haben, der sagt, hier, Limit 15 km/h und dann fahrt da durch. Das wäre ja die einzige Chance sonst
genau, gewesen. Genau, das hatten wir alles erwogen.
Ja.
Aber macht ja.
Macht ja auch keinen Spaß, aber 4 Kilometer Spaß. Überlebt man. Ich kenne das von der Hölle von Kuh. Das ist so eine Triathlon-Veranstaltung, die ja auch sehr liebevoll gemacht ist, da im Harz-Region. Und die haben auch eine Abfahrt. Die haben natürlich den großen Vorteil, dass wir da letztendlich einzeln ohne Windschatten fahren, aber halt mit Zeitfahrmaschinen.
Ja.
Alter, das war auch so eine Abfahrt mit Dings. Und da war halt auch richtig Alarm hier. Da müsst ihr langsam fahren.
Genau. Und dann habe ich echt überlegt, Plattenweg wäre die eine Möglichkeit. Aber dann haben wir einmal Linksabbieger, klar. Mhm. Linksabbieger ist immer eine andere Nummer als Rechtsabbieger. So, aber im Ort, wo wir einen Rechtsabbieger hätten, kam von links die Hauptstraße, also da ein Posten. Und dann fährst du wieder, bist du wieder Linksabbieger, musst du noch einen Posten stellen und so weiter. Und dann, ja, war wie gesagt.
Aber das heißt, die Streckenplanung, die war jetzt mit Hilfe des Polizisten, den Namen habe ich jetzt schon nicht verstanden.
René Wassmund.
Der das geplant hat. Das heißt, das waren noch vor Komoot-Zeiten. Das ist wirklich dann per Hand geschehen, durch Erfahrung und sonst wie. Und selbst wenn man Komoot gehabt hätte, hätte es ja nicht weitergeholfen, weil man nicht diesen Blick hat, Untergrund, abbiegen nach rechts lieber als nach links und hier geht links, aber da im Ort ist links vielleicht doof und so weiter. Das ist dann schon eine relativ filigrane Arbeit und wenn man das hochrechnet auf 300 Kilometer, glaube ich, auch ein echter Ritt, ne, zu dieser Strecke zu kommen.
Ja, genau. Ja. Das entsteht nicht nur mit Tracken.
Ja, ja.
Also wir kämpfen zum Beispiel im Moment mit Komoot immer, weil wir tracken jetzt mit Komoot. Aber wenn wir dann die Strecke getrackt haben und dann noch verändert haben, verändert sie Komoot trotzdem nochmal.
Manchmal will er nicht.
Dann wir fahren ja alles auf Straße. Ja?
Ja.
Wir haben den Luxus, dass wir die Radwege Nutzungspflicht ausgesetzt wird, aber Komoot zieht den Track dann doch wieder auf den Fahrradweg. Das heißt, wenn wir das im Netz veröffentlichen, ne, also jetzt an die, die es hören, wir tracken den so, dass der auf der Straße ist. Entweder über zum Beispiel B-Router, also über andere Software, wissen, das ist jetzt alles auf Straße, dann laden wir den in Komoot hoch und dann modelt Komoot den um und dann fängst du wieder an irgendwie zu.
Ja, okay.
Und natürlich, die Teilnehmer sagen, da sind wir doch auf dem Radweg geleitet worden, müssen wir jetzt auf dem Radweg fahren? Nein. Ne? Und haben trotzdem dann Streckenposten, die dann sagen, komm hier auf die Straße rauf und manche fahren dann aber trotzdem auf dem Radweg, weil der Track das so anzeigt, den sie sich selber dann darauf geladen haben. Also es ist alles sozusagen alles auf Straße, aber und dann mit solchen Kleinigkeiten kämpft man halt noch. Jetzt versuchen wir einen Kontakt zu Komoot tatsächlich herzustellen und dass die uns helfen.
Wäre ja cool. Ja.
Also diese Entwicklung der Strecke, das war im Groben, war das relativ schnell, stand das. Und dann ist es natürlich genauer immer weiterentwickelt worden. Und jetzt steht im Prinzip die Strecke, weil wir halt das Pfund, mit dem wir wuchern können, ist dass wir diese Stabilität, die wir an den Depots haben, dass die Leute, die halt MSR sind, ja, wir sind sozusagen alle ein Team, eine Gemeinschaft auf Zeit, die einfach das Ding rocken will. Und wir sagen, das eine Depot ist halt in Feldberg, das ist ein schöner Spot in Neustrelitz und so weiter. Und deswegen sind die Spots, an denen wir unsere Verpflegungsstellen haben, sind fix. Und wenn dann irgendwann jetzt, so wie in diesem Jahr auch, dann irgendwann das Straßenverkehrsamt sagt, Herr Köpke, da können Sie jetzt nicht langfahren, weil da wird eine Brücke im Januar weggerissen und die ist im August wieder da und das betrifft Sie. So, dann überlegen Sie sich mal, wie Sie jetzt erstmal zu dem Depot kommen. Ne? Und das ist, da muss man tüfteln. Ne? Dass man dann wieder eben nicht über Kopfsteinpflaster und so weiter und so weiter.
Ne? Also die grobe Strecke steht, die ist immer gleich. Ihr müsst nur gucken, wie ihr Hindernisse überwindet.
Genau.
Aber es hat sich mittlerweile so etabliert, dass die Leute sich bei euch melden.
Ja.
Also, das ist ja richtig gut. Ja. Also sehr schöner Luxus, dass man da nicht wirklich irgendwie eine Woche vorher steht und man weiß von nichts.
Ja, genau.
Stark.
Also auch auf dem Weg hierher, wir quatschen, ja, aber und die Leute, also die MSR fahren, die sollen ruhig ein bisschen sozusagen Einblick kriegen. Ich hatte dann gestern am Dienstag bin ich losgefahren, weil ich noch unterwegs jemanden treffen wollte. Und bin um 7 Uhr kriegte ich eine SMS. Detlef, hast du gehört, dass vor Miro, zwischen Wesenberg und Miro, das ist so auf dem in der ersten Hälfte der MSR, dass da an der Ortseinfahrt eine Baustelle ist auf der Bundesstraße 198, die wir zwar nicht fahren, aber die Umleitungsstrecke, die dann empfohlen wird, die betrifft die MSR.
Das heißt also viele Autos, wo sonst wenige sind.
Genau. Mhm. Also wir haben die Strecke fertig, genau, und dann okay. Und das ist eine sehr, sehr stark befahrene Bundesstraße. Die 198 und dann gibt es noch eine andere. 192, die kommt für uns gar nicht in Frage, weil die ist so, das wäre dann diese Geschichte im letzten Jahr gewesen, auf die ist einfach wahnsinnig viel Verkehr. Und das ist dann ist auch der Reiz der Seenrunde quasi nicht das, was wir als Philosophie haben, sondern wir wollen die schönsten Strecken zeigen und dadurch auch weniger Teilnehmer, können auch weniger Teilnehmer fahren, weil wenn du auf der Bundesstraße fährst, kannst du, wenn du das hinkriegst, dann kannst du halt ballern ohne Ende und dann können auch viele Leute fahren, Aber wir sagen, nee, lieber so verschlungene Wege und alles ein bisschen langsamer. Mhm. Genau, also diese Straße ist definitiv so, dass der Verkehr umgeleitet wird über die Strecke, die wir am 30. und 31. Mai fahren wollen. Puh, ja, also dann guten Morgen, Herr, sowieso vom Straßenbauamt. Haben Sie davon gehört? Ich bin jetzt auf dem Weg, ich fahre jetzt Richtung Berlin. Darf ich mal vorbeikommen? Ja, das stimmt, da ist eine Baustelle. So, und dann 2 Stunden später kriegte ich im Auto, als ich unterwegs war, den Anruf. Ja, also wir haben uns das angeguckt mit Kollegen nochmal und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass an dem Wochenende und am 1. Mai-Wochenende aufgrund des starken Verkehrsaufkommens, weil es eine touristische Region ist, dass dann die Baustelle quasi, dass die 198 frei ist, dass die quasi normal befahren werden kann, entweder mit Baustellenampel oder so. Also die Strecke ist
In dem Augenblick ist die Umleitungsstrecke obsolet, weil man einfach
Genau, okay. Das ist, und dann...
Aber ist ja cool. Normalerweise hört man immer nur von Veranstaltern, dass einem Steine in den Weg gelegt werden und da werden sie auf einmal weggeräumt, damit man durchfahren kann.
Genau. Ja, aber auch da kann man sagen, du hast vorhin gesagt, ja, ohne die Vorerfahrung als Eventmanager, so, also in dem Bereich, ohne diese Erfahrung hätte ich das nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Also ich bin da schon absolut an meine Grenzen gekommen. Mhm. Aber auch jetzt ist es so, dass so als Kommunikationstrainer, dass du mit unterschiedlichen Leuten reden kannst und tatsächlich unsere Haltung, mit der wir an die Behörden von Anfang an rangetreten sind, war, ihr sollt ruhig schlafen und sagt uns bitte, was wir tun, was ihr von uns erwartet, damit das Ding hier auf den Weg kommt. Ja? Und da gibt es halt, sagen wir mal, Restriktionen, wo ich auch kopfschüttelnd und völlig es kann doch nicht sein, also wir zahlen da, ich will jetzt die Zahlen nicht offenlegen, aber wenn wir am Anfang irgendwie, kann ich schon sagen, 4.500 Euro für bezahlt haben, für das Aufstellen von, Achtung, Radrennen, ja, und das dann aber in Dimensionen plötzlich abgegangen ist, also 400% Preissteigerung, nachdem es schon mal teurer geworden ist. Also wir waren.
Das heißt, das ist die, an der gesamten 300 Kilometer werden Schilder, immer mal wieder ein Schild aufgestellt, Achtung, Radrennen.
Achtung, Radrennen, genau. Ja. An bestimmten Stellen, klar, wenn quasi wir auf einer Straße, also auch da die Logik, wenn wir auf einer Straße rechts fahren, links abbiegen, muss der Gegenverkehr, der an dieser Stelle kriegt ein Schild, Achtung Radrennen.
Ja, okay.
Ja? Dass die sozusagen gewarnt sind. So, und es gibt halt offizielle Straßenschilder. Theoretisch würde es auch ausreichen, wenn man da ein großes Alucobond-Schild mit Aufdruck Achtung und darunter Radsportveranstaltung hinhängen würde.
Das dürfte man selber dahinstellen.
Das will aber die Straßenverkehrsbehörde nicht.
Okay.
Die sagt offizielles Verkehrsschild und offizielles Verkehrsschild.
Und es gibt ein offizielles DIN-Verkehrsschild, wo Achtung Radrennen draufsteht.
Es gibt ein offizielles, es gibt einmal ein Schild, das heißt VZ101. Ja? Das ist das offizielle Verkehrsschild für Achtung, ja, das Achtungszeichen, Dreieck. Und das offizielle, ein offizielles Verkehrsschild ist Radrennen.
Ja.
Das hat dann auch wieder eine bestimmte, das ist quasi so mit Reflexmaterial hinterlegt und Radrennen, damit es eben auch in der Dunkelheit sichtbar ist. Und wenn solch ein offizielles Verkehrsschild, darf kein normaler Mensch aufstellen. Sondern es muss halt jemand sein, der berechtigt ist, solche Schilder aufzustellen. Die dann auch in einer bestimmten Weise aufgestellt werden müssen, so und so viele Platten unten, ja, der und der genormte Dienststab, die und die Schelle, ja. Leute, ich habe diese Lizenz jetzt, ja. Ich habe dann aus der Not heraus, weil diese Preissteigerung, die war so extrem, dass ich mir überlegt habe, nee, also das geht nicht. Also das ist so unverhältnismäßig, dass ich mich dann halt auch erkundigt habe, was muss ich tun, damit man selber die Möglichkeit hat, diese Schilder aufzustellen.
Du darfst das jetzt?
Ich darf das jetzt.
Das ist ja der Hammer. Ja,
aber nur
rufen wir dich vielleicht mal.
Aber nur in Mecklenburg oder überall?
Überall.
Ja, also ganz genau. Deutschland.
Ja,
kann man dich anrufen? Ich brauche ein paar Schilder.
mittlerweile haben wir tatsächlich, ich glaube, 130 von diesen Schildern.
Ja. Also selber gekauft.
Selber gekauft.
Ja. Genau.
Und die Kosten für den Kauf dieser Schilder sind so, dass ich das mit wenn man sie einmal kauft, amortisiert sich das bereits mit dem einmaligen Aufstellen, wenn man es jetzt vergeben würde.
Ja, also einmal bezahlen und die nächsten Jahre spart ihr das Geld, diese 20 genau. oder was auch immer, 1000, wahrscheinlich genau. sind es jetzt schon 40.
Nö, das wird nicht, sind langfristige Verträge. Also das ja. wird nicht, dass die Preissteigerung ist dann erstmal für die nächsten Jahre wieder gefixt.
Okay.
Aber wir haben das jetzt gesagt, nee, wir kaufen die und haben natürlich trotzdem die Kosten, diese Dinger da dann aufzustellen. Ja,
ja. ja. Das muss ja jemand machen. Sie müssen irgendwo rumliegen, rumgelagert genau, werden über
die Lagerkosten. Ja, und dann ja. hast du aber, also das sind schon bei 130 Schildern, mindestens zwei von diesen Füßen, die 30 Kilo wiegen oder so, ja. 130 sind 260 mal 30 Kilo und die fährst du nicht mit dem Volkswagen Transporter.
Dele, was hast denn du da im Garten stehen?
Wir haben mittlerweile einen Riesen, auch da wieder die völlige Naivität. Ich habe mir dann ganz am Anfang mal einen Container gekauft und dachte mir so, okay, wäre ganz sinnvoll, weil das wurde ja immer mehr und jetzt ist das ein Lager.
Ach so, um das einzulagern, so ein Verschiffungscontainer. Ne?
Verschiffungscontainer, ja, ja. Wir haben ein riesengroßes Lager mittlerweile, wo wir die Streckenschilder lagern, wo wir diese Füße lagern, wo wir die Sachen, Banner, die immer wieder aufgehängt werden, wo Regale sind, wo man.
Also, Startziel, was es nicht alles gibt, ne?
Genau, ja. genau. Also es ist immens groß, ja. Und das muss halt dann aber auch quasi nachdem die Veranstaltung gewesen ist, gibt es ja so eine Tendenz, so, okay, alles erledigt, jetzt haut das da rein und dann muss es aber trotzdem geordnet werden und dann auch mittlerweile eine geordnete Übergabe, dass dann jemand da ist, der nimmt das und weiß gleich, das muss in das Regal, das muss in das Regal.
Ja, also, ja, das ist gar nicht mal so einfach, denkt man immer, ne?
Ja, also wirklich völlig naiv. Ich bin da völlig naiv rangegangen. An solche Sachen habe ich 0,0 gedacht, ja.
Ja. Ja, aber denkt ja auch niemand. Also. Ja. Aber du musstest da jetzt nicht 3,5 Jahre irgendeine Ausbildung machen. Das geht schon irgendwie ein bisschen schneller, dass du jetzt die Schilder aufstellen darfst, oder?
Das dauert erfreulicherweise nur einen einzigen Tag. Also okay. alle, die das, die Gut. kostet irgendwie, weiß ich nicht, 199 oder 249 Euro, musst dich einen Tag da hinsetzen, okay. kriegst das online und am Ende hast du das Zertifikat. Und du weißt also aber dann auch, warum in diesem Seminar erfährt man dann natürlich schon, dass da eine Logik und einen Sinn dahinter steckt, warum bestimmte Schilder wie hingestellt werden müssen, wie Baustellen abgesichert werden müssen. Und es erklären sich dann teilweise auch die Kosten, wenn jetzt jemand, man denkt immer so, naja, so ein paar Schilder aufstellen, ne, aber auf 300 Kilometer dann mit so einem LKW Schild für Schild für Schild aufzustellen innerhalb der von der Behörde geforderten Zeit. Du kannst das ja nicht eine Woche vorher, weil du gerade Zeit hast, sondern die Behörde sagt, an dem Tag um die und die Uhrzeit muss das Schild stehen. Es darf aber nicht einen Tag vorher stehen, sondern es muss stehen. So, und dann durfte das Schild eigentlich immer nur, weil Samstagabend um 0 Uhr ist die Veranstaltung zu Ende, am Sonntag mussten die Schilder wieder eingeräumt werden. Feiertagszuschlag, ne? Sonntagszuschlag. Das hat das Ganze natürlich dann auch nochmal extrem teuer gemacht. Und dann haben wir irgendwann natürlich mal, weil das Verhältnis dann da ist, Leute, ihr wisst, was das bedeutet, ne, dass wir da, was wir da an Geld versenken. Wäre es denn nicht möglich, wenn am Montag die Schilder eingesammelt werden? Ne? Sondern, weil wir selber, ja, also dann, okay, ob das jetzt einen Tag länger oder so. Das sind dann so, sagen wir, Zugeständnisse. Freut man sich drüber. Ja, und jetzt ist es aber so, dass unsere Schilder, weil wir sie ja selber zum Teil aufstellen dürfen, zum größten Teil, dass die dann am Sonntag tatsächlich auch wieder abgeräumt sind.
Ja, ja. Ja, gut, ist wahrscheinlich auch für den, der sie abräumt, Sonntag angenehmer als im Berufsverkehr am Montag, ne? Genau. Und mit allem drum und dran. Du stehst ja doch mit deiner LKW-Kiste da und hältst den Verkehr auf und wirst angehubt, was auch immer, ne?
Genau. Ja, und dann gibt es halt eine Stelle, da würde ich niemals dran wackeln, da gibt es halt so einen großen, ihr kennt ja diese Anhänger, auf dem hinten so ein großer Blitzer drauf ist, der einen Pfeil anzeigt und da haben wir eine Situation, das müsste ich mir dann auch anschaffen. Da sage ich, nee, das macht dann die professionelle Firma und mit entsprechenden Barken und allem drum und
dran. Ach, die fahren dann hinter dem LKW hinterher?
Die fahren da nicht, sondern der steht da, dass das wirklich gut angezeigt wird, dass es innerorts, es gibt so eine Hafenbahn, da sind Schienen, Und wenn man diese Schienen, wenn man in die Schiene reinfährt, die parallel zum zur Fahrbahn ist, da wollen wir natürlich Sicherheit auf höchstem Niveau bieten. Ja, und da ist dann vorher, steht dann halt nicht einfach nur ein Schild, dass man da an den Barken vorbeifahren soll, sondern da ist dann halt so ein richtig fettes
Während der Veranstaltung.
Okay.
Ist ja verstanden.
Richtig großer Anhänger, damit man wirklich wach ist. Ja, und der Blitzer zeigt dann an, da bitte links vorbeifahren und nicht geradeaus, weil dann würde man in die Schienen reinfahren.
Ne? Ja, okay.
Crazy. Ja, aber wir hatten, wir waren so ein bisschen dabei, wie ist das entstanden, und Vetternrundern war irgendwie auch nochmal ein Thema. Also zwischendurch bist du dann die Vetternrundern gefahren und also du bist die Runde gefahren, bevor es die MSR dann gab, oder?
Genau. Ich bin 2013 war das klar, das wird gemacht. Mhm. Ich bin dann beim Innenminister raus und gesagt, alles klar, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe, die nächsten 14 oder 18 Monate, ja, ist klar. Weil da steht auch Mecklenburger Seenrunde, das heißt, es ist auch eine gewisse Verantwortung. Also es ist nicht sich irgendwie rund um den Teich, sondern das war mir auch bewusst, also wenn das Ding, das hat den Namen Mecklenburg und dem muss man halt alle Ehre machen. Genau, und dann bin ich Januar ging es los, 13 im Juni bin ich das erste Mal die Wetternrunde angefahren, 14 im Mai war dann die Mecklenburger Seenrunde das erste Mal.
Genau. Krass, dass das dann so schnell dann doch ging. Also wenn man jetzt irgendwie hört, wie viele Probleme, woran man überall denken muss, wo du selbst nicht mal, obwohl du es gelernt hast, noch nicht dran denkst bei so einer Veranstaltung, dass das dann trotzdem so schnell losgehen kann.
Das ist gut. Dann begann quasi das Team. Ne? Dann war Konstanze total an der Seite mit den ersten Dingen. Klar guckt man dann auch aufs Budget. Und Konstanze ist in der Lage, kann InDesign, kann Grafik und Gestaltung und so weiter. Also das war quasi dann in-house schon. Mhm. Ja. Ey, wir brauchen eine Postkarte, wir brauchen dies, wir brauchen das.
Muss ja irgendwie doch Leuten Bescheid sagen, da ist jetzt was, kommt mal und fahrt mit.
Ja. Ja, und meine Strategie war damals schon, das war aber auch so ein Bauchgefühl, schon vor der MSR, also 2013, als ich da auf dem Schiff war, nach Schweden, da hatte ich schon Postkarten in der Tasche für die Mecklenburger Seenrunde 2014. Und ich hab dann irgendwie, natürlich fährst du dann auf der Fähre von Rostock nach Geza und du siehst natürlich, wer hinten einen Fahrradträger oder wer Fahrräder hinten in seinem Passat drin hat und so weiter. Ey, hast du schon was von der Mecklenburger Seenrunde gehört? Gibt's noch nicht. Im nächsten Jahr. Ja. Im nächsten Jahr, im Mai. Und dann, Nee, wir fahren Vetternrunde an, ne? Also, was willst du denn? Ja, und dann bin ich da irgendwie in Schweden natürlich nicht nur Vetternrunde angefahren, sondern wenn ich da jede freie Minute bin ich auf Campingplätzen unterwegs gewesen, habe Postkarten an die Zelte oder an die Autos und mit Leuten geredet. Und dadurch ist das Ganze in Gang gekommen und dann konnte man sich zu einem Newsletter anmelden für die MSR 2013, bevor wir mit dem Anmeldeportal quasi dann an den Start gegangen sind. Da war ich ja sozusagen noch allein, größtenteils Alleinkämpfer, 1800 Rezipienten an, die Interesse hatten, bekundet hatten, so mal ein bisschen was über die MSR 2014 zu erfahren.
Aber das ist ja wirklich from scratch mit Postkarten verteilen, das selber machen, da steckt ja so viel Herzblut drin.
Ja.
Wo ist ja die große Frage, ne? Jetzt, wie die Idee gekommen ist, ist ja diese eine Sache mit deinem Kumpel und so weiter. Ja. Macht man sich da Gedanken drum? Ist das dann erstmal ein Projekt, wo man sagt, da hat man einfach Bock drauf? Oder überlegt man sich, ach, da könnte ich ja meinen Lebensunterhalt mit verdienen? Oder wie, oder hat man da eine Philosophie auch, wo man sagt, das soll das Rennen darstellen?
Also die Zielsetzung war dann durch, wie sich das Team dann relativ schnell geformt hat, das muss hier eine richtig große Nummer werden, weil 300 Kilometer mit den behördlichen Auflagen, mit allem drum und dran, das kannst du mit 100 Leuten nicht finanzieren. Also dann zahlt jeder irgendwie, irgendeine Zahl jetzt, zahlt jeder 5.000 Euro Startgeld, dann kriegst du dann halt, kannst du, ja.
Ach so, ja, so, weil du hast ja diese Schilder aufstellen und
Fixkosten. Du hast Fixkosten und so weiter und da führt dann kein Weg dran vorbei.
Ja.
Oder du machst halt so eine RTF, ja, mit 300, also mit 100 Leuten Und da hatte ich keinen Bock drauf, sondern habe schon so.
Und das ist auch der Unterschied zu den Marathons, die man so kennt. Hier mal 200, gibt es ja auch so 300 Kilometer RTFs, sowas wie Alp Extrem und sonst wie. Ja. Die können das nur so günstig oder so in dem Kleinen anbieten, weil sie sagen, sie machen diesen RTF-Style, wo man weniger Auflagen hat und so weiter und weniger Menschen auf der Strecke sind. Genau. Das heißt, du bist in so einer Größenordnung drin, wo das nicht mehr geht. Weil ich auch irgendwo in den Kommentaren gelesen hatte, weil wir das Thema MSR hier schon mal im Podcast gesprochen, ja, ist mir zu teuer. Aber du sagst, wenn du nur 100, 200 Leute hättest, würde man 5.000 bezahlen. Das heißt, du hast jetzt so einen Sweet Spot.
Irgendeine Zahl.
Aber du hast jetzt so einen Sweet Spot. Was zahlt man momentan bei euch, wenn man mitfahren will?
Jetzt Frühbucherphase ist gerade vorbei, 164 Euro und jetzt nehmen wir 179, ist sozusagen der.
Ja, aber das hört sich ja nun gar nicht viel an, wenn man so sich so Ironman und Ötztaler oder was auch immer anguckt. Das heißt, das ist ja nicht jenseits von Gut und Böse für einen Radsportler. Wundert mich, dass da überhaupt einer geschrieben hat. Zu teuer. Aber gut, ja, wenn man natürlich wenn man das Hintergrund
wundert mich jetzt nicht, dass irgendwann
mal gut, zu teuer. Ja gut, das zu teuer wundert mich auch nicht mehr, ne, in den Kommentaren. Das haben wir ja gerne mal in unseren Podcast-Kommentaren. Aber
ich finde so ein Pinarello Dogma finde ich auch zu teuer.
Ja, aber das ist so.
Da zahlst du ja sozusagen immer.
Aber das heißt, ihr habt da eine Preis, das ist dann schon im Hinterkopf, dass man sagt, also ist dann das erste Ziel wahrscheinlich nicht, ja, wir gehen da mit Plus raus, sondern das erste Ziel kriegen wir es überhaupt finanziert.
Die erste MSR war defizitär.
Ja.
Also obwohl ich kann sagen, also es waren 50.000, die ich da sozusagen auf der hohen Kante schon mal eingeplant hatte für Marketing. Ja. Mhm. Also du investierst ja erstmal einfach Geld dafür, dass das Ding bekannt wird. Ja. Mhm. Also ich bin wirklich from scratch, wie man so schön sagt, ja. Von null auf und erst Jahre später ist mir wirklich bewusst geworden, was ich da gemacht habe, dass ich wirklich mit einem Enthusiasmus und mit einer Blauäugigkeit, also einfach alles reingegeben habe, dass es irgendwie am Ende.
Ja, ohne dass irgendwas rauskommt erstmal. Und, das war nicht dein Ziel, wo du gesagt hast, oh, da werde ich irgendwann Millionär mit, sondern es war wirklich so, ja, kriege ich das hin?
Ja, genau.
Und
dann war klar, dann habe ich mich schon auch wieder an der Wetternrunde mit den Preisen, mit der Preisstruktur orientiert und habe gesagt, ja, das muss ja irgendeinen Grund haben, wenn die mit 23.000 Leuten da auch 160 Euro als Startgeld nehmen, dann muss da ja irgendwas dran sein und habe dann klar gehabt, so, okay, und dann die Geschichten gehört, klar, dass also die Helfer bei der Wetternrunde halt auch entschädigt werden, besser als bei uns, weil das einfach das Verhältnis von so und so viel.
Weil die 20 mal 1.000 mal 160 Euro haben und du nur 2 oder 3.000 mal.
Genau, ne? Okay. Also das heißt, richtig.
Ja, so muss man es ja rechnen. So, ne? Da muss ja dann, das ist ja das, was du an Einnahmen generierst. Vielleicht hier und da noch mal ein bisschen Sponsoring.
Genau.
Und von dem musst du ja alle bezahlen.
Genau. Und wir haben von Anfang an.
Und das ja auch abseits des Events, also das ganze Jahr über arbeiten ja Leute da dran.
Genau. Und das haben wir dann war ganz klar, also wir nehmen hier Geld ein. Und von Anfang an war klar, dass alle Helfer entschädigt werden. Ja? In einem angemessenen, also in einem verträglichen Maß, sodass wir als Veranstalter weiterhin im nächsten, also die Vorlaufkosten haben, um im nächsten Jahr wieder an den Start zu gehen. Ja, also das ist sozusagen, dass es irgendwann sich so einläuft, dass man aus dem laufenden Geschäft tatsächlich die ganze Vorbereitungszeit fürs nächste Jahr dann hat. Ja? Mhm. Und dann wieder am Start ist. Genau, und das macht halt einen Unterschied, wenn man da ein paar hundert Helfer hat, die glücklich und auch im nächsten Jahr gerne wieder sagen, das hat sich nicht nur emotional gelohnt, das waren tolle Leute, die bei uns an der Veranstaltung da waren und die Radsportler sind total dankbar. Das merkt man, dass sie, danke, dass ihr das hier macht und so weiter. Aber nur mit dem Danke alleine würde das auch nicht funktionieren. Also wenn da nicht die Feuerwehren oder die Helfer, die am Depot halt wirklich gerne da sind, dass dann irgendwie ihr ordentliches Helferfest am Ort nochmal haben oder dass wir die nochmal zu uns im Garten einladen mit ein paar hundert Leuten und sagen, wir machen auch nochmal so ein Helfer-Event, tauchen uns dabei aus und so weiter, dann das ist alles Arbeit, die im Hintergrund läuft und das ist nochmal eine Veranstaltung, so ein Helferfest zu organisieren für ein paar hundert Leute ist nochmal ein Event für sich, ne?
Ja, klar.
Mit allem drum und dran und das schafft aber diese sozusagen dieses Gefühl, wir sind eine große Familie und das ist jetzt
ja und das so passiert ja letztendlich als jemand, der teilnimmt und da das die 300 Kilometer gefahren bin, weiß ich ja, dass ich dankbar bin für den, der mir die Nudeln reicht und das Wasser reicht und so weiter und man bedankt sich vielleicht sogar beim Streckenposten und das passiert ja alles, dass und das ist ja tatsächlich für mich auch gar nicht so präsent im Kopf, dass man, wenn man ja, dass da ja zwischen, danach ja auch Menschen noch Dinge machen, bei denen man sich nicht als Radsportler, die man gar nicht gesehen hat. Und dass ihr als Veranstalter auch noch Verpflichtung oder nicht mal Verpflichtung, auch das Bedürfnis habt, dann Fest für die Feuerwehr und was auch immer und vielleicht den einen oder anderen Bürgermeister hier und da noch wieder was zurückzugeben dafür, dass sie das alles gemacht haben. Das hat man ja als jemand, der da stumpf versucht, seine 300 Kilometer, wahrscheinlich auch mit sich selbst beschäftigt ist, mit den Beinen beschäftigt ist, gar nicht so auf dem Schirm. Ne?
Das soll sein. Genau, ja. Das ist die Philosophie, dass wir.
Aber es ist ja schön, dass wir das hier mal sehen können. Ne? Ja, aber das ist ja tatsächlich einem total nicht bewusst.
Bin ich wirklich zutiefst dankbar, dass also diesen Einblick mal geben zu können in dieser Tiefe, auch in der Tiefe dieses Podcasts, weil das sieht man nicht und deswegen freue ich mich da über dieses Nachfragen. Ja. Man sagt, okay, das ist total ausgeblendet und das soll auch so sein, weil auch das war der Anfang, die Anfangsidee. Du setzt, also die Grundidee war, ne, also wieder meine Geschichte aus dem Sport, wenn du dich da aufs Rad setzt, dann sollst du dich um nichts mehr kümmern müssen, sondern du sollst eine klare Streckenführung haben. Ja. Die Schilder, die aufgehängt werden, ist klar, wo die hängen, wie hoch die hängen, damit sie gut sichtbar sind, dass du als Fahrradfahrer weißt, okay, da ist mal, wie gucke ich, ne? Wenn ich also auf dem Rad sitze, dann war ab dem zweiten Jahr haben wir angefangen halt, weil wir gemerkt haben, wir müssen für die in einem bestimmten Streckenabschnitt über die Hälfte der MSR müssen wir die Schilder beleuchten, damit sie einfach besser sichtbar sind. Ja? Das heißt, wir haben dann irgendwie einen Winter lang rumexperimentiert mit Batterien und LED und kalten Temperaturen, wie lange hält das und so. Ja. Und dann wurden die Schilder von einem Jahr aufs andere beleuchtet. Ja. Nicht alle, weil es nach hinten, wenn die Leute, die um 8 Uhr losfahren, die sind dann schon, sagen wir, um 3 Uhr sind die dann an irgendeinem Punkt, wo es dann schon wieder hell ist und dann sind die Schilder, brauchen die nicht mehr, am Ende nicht mehr beleuchtet sein. Die müssen dann wieder nur im letzten Abschnitt beleuchtet sein, weil die um 0 Uhr ist sozusagen Zielschluss.
Ja.
Und wer dann in die Dunkelheit reinfährt, die letzten 2 Stunden müssen die dann doch wieder beleuchtet
werden. Ja, okay. Ja, aber das ist ja das, was es ausmacht, ne? Wenn du irgendwo teilnimmst oder irgendwas erlebst und unsichtbar für dich ist, also dass man das gar nicht mit, dass es so perfekt ist, dass man das noch nicht mal zu schätzen weiß, weil man ja gar nicht weiß, was dahinter steckt.
Weil es so selbstverständlich ist. Also das ist so, du hast ja da hinten das Heft liegen, dass man kann halt tatsächlich sehen, was gibt es an welchem Depot zu essen und zu trinken. Und auch da war von Anfang an ein System da. In der Mitte der MSR gibt es halt eine Warmverpflegung. Und am Anfang haben wir halt für 2000 Leute warme Nudeln mit Tomatensoße und Bolognese und jetzt gibt's das für 4000 und das nach oben zu eskalieren, das machst du nicht irgendwie mit einem Kochtopf, sondern du brauchst dann irgendwie Konvektomaten und du brauchst halt und kalte gekochte Nudeln schmecken auch nicht, genauso wie warme Cola, also in den letzten 3 Depots gibt es halt Coca-Cola weil Coca-Cola ist halt.
Ja, gut. Das ist bei jedem langen Event. Irgendwann hilft nur noch Zucker.
Genau. Und dann, und warme Coca-Cola auszuschenken und sagen, ja, es gibt Coca-Cola, sondern du musst halt dann Kühlmöglichkeiten
haben. Ja.
Egal, ob es kalt oder warm ist, ja. Und im zweiten Jahr der MSR, das war quasi dann die Feuerprobe, da hatten wir im 2015 war das Wetter so schlecht in einem Abschnitt, und da, wo das mittlere Depot ist, dass wir innerhalb von 2 Stunden 700 Liter Heißgetränke, das war kalt, die Leute kamen da und ich brauche keine Cola, keine kalte Cola oder keinen Isos, kein Xenofit, ja, sondern ich brauche was Heißes.
Und ihr wart überrascht auch, also ihr wart nicht darauf vorbereitet.
Doch, wir waren darauf vorbereitet. Wir waren schon darauf vorbereitet mit, das nennt sich dann Stoßvorrat, dann hast du diese riesengroßen quasi Behälter, mit denen du 50, 60 Liter heißes Wasser innerhalb von ein paar Minuten mit dem entsprechenden Strom dahinter, ja, auch nicht irgendwie und nicht mit 1,8 oder 1,5 Liter Wasserkochern. Gibst du mir mal einen heißen Kaffee?
Ja, ja.
Sondern wir hatten dann 60 Liter mit mehreren Geräten, ja, ja, und konnten dann innerhalb von 2 Stunden 700 Liter Wasser heiß machen,
okay,
und Tee und Kaffee und so weiter ausschütten.
Da darf muss die Sicherung aber auch gut sein, dass sie nicht rausfliegt hinten raus, ne?
Genau, das heißt, und solche Sachen, da denkt kein Mensch dran.
Ja, ja.
Also für dieses Jahr haben wir wieder nochmal so eine Wasserkocher und die kosten auch dann nicht irgendwie 39 Euro,
ja,
dann,
ja, ja,
sondern die kosten halt ein bisschen mehr und die hast du dann aber da rumstehen ein Jahr, aber ohne das geht's auch nicht.
Ja. Shuttle-Service, ja, sehe ich hier noch.
Nach.
Das heißt, wenn ich nicht mehr kann, kann ich auch von einem dieser Depots wieder nach Hause fahren lassen, genau, mich.
Ja. Okay. Also es ist wirklich diese Grundidee.
Mit Fahrplan.
Genau, die Grundidee, genau. Du kannst dich wirklich auf, also das war die Vision, wenn ich das Ding fahren würde, dann würde ich gerne 300 Kilometer so fahren, dass ich mich wirklich um nichts kümmern muss. Außer, dass ich eigenverantwortlich mir die vernünftigen Klamotten anziehe.
Mhm.
Ja, also auch da hatten wir so ein paar Strategen, die dann kurz abends um 20 Uhr losgefahren sind. Und 2015 haben wir die dann nach 90 Kilometern schlotternd am Straßenrand gesehen und haben die dann wieder mit Shuttle-Service, ja, oder mit unseren Streckenfahrzeugen zum nächsten Depot zurückgebracht, damit sie dann nach Hause fahren konnten.
Ja, guckt euch das mal an hier. Ich habe hier das in der Hand, das Seenrunde Magazin, was du eben angesprochen hast. Da steht das alles drin. Das ist jetzt das von 2014. Ja, 2014 ist das Gründungsdatum hier, weil hier 10 Jahre MSR draufsteht. Das könnt ihr euch mal runterladen. Das gibt es aber euch als E-Paper auf der Webseite. Wenn man sich das hier so anguckt, dann kriegt man auch schon sofort ein Gefühl. Ja, ist natürlich auch so ein bisschen Informatives wahrscheinlich, auch wie man sich vorbereitet vielleicht auch, ne? Ja. Und die, ja, hier mit Jan Wiedemann, der auch die ZIFT-Sachen macht.
Mhm.
Coole Sachen, auch so Interviews drin. Also,
da kriegt man auch sehr viel Lust vor allem.
Ja, ja, also schönes Werbeding natürlich für euch, ja, sicherlich auch, aber ja, wahrscheinlich auch mal eine schöne Information noch.
Ja, ja, aber auch da wieder Zusammenarbeit mit den Behörden. Ja, also wie kriegen wir diese Informationen an die Teilnehmer?
Mhm.
Also worauf geachtet wird von den Behörden. Die sagen natürlich, also wenn ihr an der Ampel, also wir werden ja auch überwacht, ne?
Mhm.
Also wenn ihr an der Ampel jetzt irgendwie nochmal Fahrradfahrer bei Rot rüberfahren, dann haben wir das in diesem Jahr nochmal zur Kenntnis genommen, aber im nächsten Jahr steht da auch mal ein Polizeifahrzeug und kassiert ab.
Ach, bei Rot muss ich ja anhalten, stimmt.
Ja, also die
oder habt ihr auch Ampeln, wo Posten stehen und euch durchwinken?
Wir haben am Wochenende sind zum Teil die Ampeln aus, was dann aber auch wieder ein Problem ist, ja, weil dann, wenn du dann durchballerst und eine Bundesstraße querst, da haben wir dann natürlich Posten, ganz klar.
Ja, ja, klar.
Dann die sagen, hey, komm, ja, runter. Wenn aber einer im Tunnel drin ist, ja, und dabei bei dann mit 30, 35 Kilometer oder das Team halt durchzieht, also da haben wir wirklich Posten, ja, ja, und natürlich, ja, auch Schilder und Slowdown und
ja,
Achtungszeichen, also zusätzlich zu dem Achtung Gefahrenstelle, das sind dann die anderen Zeichen, die wir selber dann produzieren, dass wir darauf hinweisen, da kommt jetzt irgendwie eine Stelle, die ist gefährlich. Und das arbeiten wir sozusagen in Kooperation mit den Behörden so aus, schreiben das dann, weil es wird ja auch nicht immer sofort wahrgenommen. Wir schreiben das in das Heft rein, wir schreiben das in einen Newsletter rein, bis es dann so nach und nach bei den Teilnehmern halt auch ankommt. Ne? Weil habe ich nicht gelesen, nützt nichts, wenn du wenn du dann irgendwie einen Rotlichtverstoß hast.
Ja.
Und dann, das ist am Anfang der MSR gleich so innerhalb von Neubrandenburg. Da ist eine Ampelanlage und wir haben halt mit denen gemeinsam überlegt, wie gehen wir damit um. Also man fährt los, kommt eine Ampel, ist eine große Gruppe, natürlich, also wenn vorne derjenige grün hat.
Ja, ja, dann fährt man ja in eins durch.
Dann,
ne,
fährt man in eins durch und das ist
also
auch in Ordnung.
Also als große Fahrradgruppe ist man immer ein Fahrzeug.
Und das,
ne,
ist erlaubt, genau, das ist gestattet. Aber wenn da vorne, wenn die Anlage rot zeigt und die Gruppe fährt dann an die Ampel ran, muss sie anhalten. So, und dann haben wir auch gesagt, gut, also wir vermitteln unseren Teilnehmern, damit wir als Veranstalter das Ding hier weiterlaufen lassen können, sagen wir das halt oft genug vorher. Bitte bleibt an der Ampel stehen, weil sonst gibt es diese Veranstaltung irgendwann nicht mehr. Oder ihr ärgert euch 300 Kilometer, das kann ich schön sagen, ihr ärgert euch halt 300 Kilometer, weil ihr dann um die Ecke eben mal aufgeschrieben worden seid mit Startnummer und kriegt dann halt eine Rechnung.
Ach, die brauchen dich ja nicht mal anzuhalten. Die können ja einfach die Startnummer, haben sie ja sofort deine Identität.
Die dürfen, so leicht ist das auch nicht, weil wir sind ja nicht verpflichtet, die dann rauszugeben. Ja,
Datenschutz und so.
Ach so, okay, also halten sie dich doch an.
Ja, genau, also sie müssen dich schon anhalten, genau. Ja.
Aber, dann verlierst du ja auch Zeit, dann hättest du lieber bei Rot stehen bleiben können.
Genau.
Ja, richtig. Genau. Mach den Schnitt kaputt, der Polizist.
Ja. Aber ja, oder du ärgerst, genau, du machst den Schnitt kaputt, aber ich würde mich 300 Kilometer lang ärgern.
Das ist nicht mehr die schönste Fahrt deines Lebens.
Es gibt ja auch Punkte, glaube ich, ne? Wenn es die Straßenampel ist, gibt es Punkte, meine ich.
Gibt es sogar einen Punkt, genau. Deswegen, aber es ist auch im Sinne, sagen wir mal, für alle anderen Veranstalter. Es ist jetzt nicht nur so, dass wir sagen, also wir tun das auch mit dem Bewusstsein, dass wir sagen, okay, wir als Radfahrer sind teilweise ja auch Autofahrer. Und wenn ich Autofahrer bin, verändert sich ja auch die Perspektive schon wieder. Ne? Ey, Mann, kann der nicht mal ein bisschen, ne? Oder naja, können die nicht mal? Und wenn ich als Veranstalter dann da von einem Depot, ich besuche dann in der Zwischenzeit auch mal die Depots, während die Veranstaltung läuft, und fahre dann natürlich auch mit dem Auto hinter so einer Gruppe hinterher und denke mir so, das kann doch nicht sein, ich muss doch nicht zu viert nebeneinander fahren, ja? Zwei wäre doch okay, ja? Und durch diese Hüglichkeit, das kann doch nicht sein, also das ist so, das, wenn jetzt einer da an der großen Gruppe mit 40, 50 Leuten vorbeiballern will, ja, und dann vorher einen Hügel hat und der sieht nicht, was als Gegenverkehr kommt, also das ist sozusagen dieses Mitdenken, ja, klar, aber wenn ich da selber in einer Gruppe fahre, dann fahre ich vielleicht an, bin ich auch nicht nur ganz rechts oder an zweiter Stelle, sondern denke ich mir, jetzt ist die richtige Stelle, jetzt breche ich aus, jetzt fahre ich nach vorne und dann sind es zu dritt und dann haben noch zwei andere die Idee und dann sind die plötzlich zu fünft. Und der fünfte fährt dann auf der Gegenfahrbahn. Und dann,
musst du vorsichtig sein, das geht natürlich.
Klar. Und wenn dann Gegenverkehr käme, Leute, ja. Also, und das ist dann, das ist das, was du als Veranstalter hast, wenn du freudig am ersten Moment stehe ich, natürlich um 20 Uhr da und sage, so, jetzt geht's los. Und dann fängt eigentlich der interne, unbewusste Stress an. Also, hoffentlich passiert da diesmal nichts. Ne? Mhm. Also,
hattet ihr denn mal so Zwischenfälle oder ist im Großen und Ganzen, also sicherlich wird mal einer stürzen, aber ihr habt nichts Schweres gehabt bisher?
Nee, nichts.
Okay, genau. Krass. Also, ja. Das ist aber krass. Über die Jahre?
Über 10 Jahre.
Und ihr habt so jetzt wahrscheinlich so 2000 im Jahr, die mitfahren? Oder?
Wir sind jetzt bei 4000. Wir haben hochgerechnet. Wir haben letztes Jahr sozusagen über 30.000 sind mittlerweile insgesamt schon MSR gefahren.
Okay.
Über 30.000 Teilnehmer.
Und da hatten wir keine. Wie viel waren es am ersten Jahr?
Knapp unter 2.
Okay, und jetzt?
Ihr habt 2000 im ersten Jahr geschafft.
Ja.
Mit dem bisschen Aufwand, ihr wart ja nicht bekannt.
Nee.
Wo kamen die denn alle her? Die kamen nicht alle von der Vetternrodenfahrt.
Nee, die kamen halt.
Ist das dann Word of Mouth, dass das der eine sagt, hier ist geil?
Die sind ja auch wieder nach Hause gefahren, alle. Das war ja eigentlich die perfekte Strategie, auf so eine Veranstaltung das auch zu machen.
Ja, also das war dann so, dass ich natürlich mit meiner Vorerfahrung stand ich dann irgendwann. Hallo Thomas, stand ich dann irgendwann in München im Redaktionsbüro, unangemeldet von der Tour bei Thomas Musch.
Ach, das Tourmagazin, die
Tourmagazin, und sagte so, und habe natürlich mit einer Euphorie von der Mecklenburger Seenrunde, die es noch nicht gab, die einfach irgendwo, ja, wissen Sie, Herr Musch, ich habe da irgendwie was vor, Wetternrundern in Deutschland, und es wäre doch echt cool, wenn die Tour gleich von der ersten Veranstaltung was erzählen würde, oder wenn da jemand mitfährt, oder wenn wir vorher schon mal, wenn wir helfen, die bekannt zu machen. Natürlich ist in so einer Redaktion guckt man sich natürlich dann an, was ist das für ein Typ? Das ist die eine Geschichte, ist der glaubwürdig? Die zweite Sache ist halt, traut man sich so viel Risiko einzugehen, dass das nicht ein totaler Flop wird? Dass man da sozusagen aufs Glatteis geht und dann die Tour oder irgendein anderes Radsportmagazin Schaden nimmt, weil man einfach da irgendeiner Veranstaltung oder irgendeinem Veranstalter halt eine Bühne gegeben hat, den man gar nicht kennt. Und ich war niemand. Ich war in der Radsportszene Köpke null. Ja.
So. Hast du denn schon gesagt, die beste Radtour deines Lebens?
Da war das okay. Nee.
Also so hoch gepokert hast du noch nicht.
Nee, und das Pokern, das ist auch nicht mein. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, zu sagen, zu behaupten, starte die beste Tour deines Lebens oder starte die beste Radfahrt deines Lebens, wenn nicht irgendwie wenn wir nicht so einen richtigen Markenworkshop, ne? Also enjoy your brands, ja, enjoy your camera, enjoy your bike, ja. Es ist ja tatsächlich, ist auch eine, da steckt ja was dahinter und das ist eine Marke. Und dass das Thema Marke, also dass wir uns dann halt tatsächlich Hilfe gesucht haben und den Markenkern im Prinzip rauszuarbeiten. Und dabei kam dann raus, starte die beste Tour deines Lebens. Hatte jemand, der sehr viel Erfahrung hat in Markenberatung, Markenentwicklung. Da habe ich das Ding ein Jahr in der Schublade liegen lassen, mich nicht getraut, damit rauszugehen. Weil mir das einfach zu groß war, weil das Versprechen, das musst du ja dann erfüllen. Und nach einem Jahr habe ich das gesagt, okay, komm, jetzt gehen wir damit raus. Weil ich auch glaube, dass wir das bisschen Kritik, was da kommen kann, und es gibt immer Kritiker, gibt immer ein paar, die es zu teuer finden oder die an irgendeiner Stelle die Straßen zu schlecht empfinden oder. Und natürlich haben die auch recht, ja, wenn die sagen, ja, es ist halt keine Autobahn. Aber es ist halt so, dass wir tatsächlich unter Sicherheitsaspekten, jetzt kommt wieder der Punkt, wo du gerade gesagt hast, unter dem Thema, es ist im Prinzip nichts passiert. Es passiert, also auch da wiederum, es passiert was, klar, es gibt Stürze, die sind aber eigenverschuldet zum Teil, ja, wo dann irgendwie vorne einer irgendeinen Fehler macht und dann fallen halt mehrere hin, aber es ist nichts Gravierendes passiert. Und auch dann so Sachen, erste MSR stand dann beim Abfahren von Herrn Köpke auf der Strecke, war dann plötzlich hier, auch Sie fahren hier nicht weiter, weil da gerade der Hubschrauber landete. Oh Gott, ja, das war die MSR. Einmal, da ging mir so das Flattern, wenn da ein Hubschrauber fliegt, denkst du, das war's, ja. Also da ist jetzt wirklich böse was passiert. Aber nein, wir haben, also der Hubschrauber ist deswegen gekommen, weil unser eigenes, und wir haben sozusagen eine eigene Rettung. Wir haben, kann man halt alles, geben wir den Behörden, an der Stelle steht halt ein Rettungswagen, da steht ein RTW, ein KTW, da stehen also
sozusagen. Das wird alles organisiert, das immer entlang der Strecke möglichst innerhalb von so und so vielen Minuten.
Innerhalb von 10 Minuten. Also schneller als die Regelrettung des Landkreises. Also bei unserer Veranstaltung ist auch eine Auflage. Wir sind also mit unseren eigenen Fahrzeugen, Rettungsfahrzeugen, sind wir innerhalb von 10 Minuten am jeweiligen Ort.
Okay.
Und das ist wiederum so koordiniert. Da lassen wir aber keinen reingucken, weil das einfach Hochsicherheitsbereich ist. Die müssen auch konzentriert arbeiten können.
Ja.
Da sitzen halt die ganze Nacht durch mindestens immer 2, eigentlich 3 Leute, die dann quasi, wenn irgendwas ist, sofort reagieren. Dann ein Streckenfahrzeug, was wir haben, dort an die Stelle schicken. Und gleichzeitig wird dann der von einem wirklich versierten.
Ist das Leitstelle, was du
vorhin gesagt hast. Das ist Leitstelle, genau. Ja. Und die Leitstelle, da sitzt halt jemand.
Ihr habt eine eigene Leitstelle für die Veranstaltung.
Genau. Okay. Genau. Und da sind insgesamt 5 Leute, die sich dann den Job in Anführungsstrichen teilen und dann ermöglichen, da ist ein Unfall, da ist was passiert, dann fährt der Rettungswagen hin und dann sieht er, okay, da muss nur ein Pflaster haben. Ja? Mhm. Oder er sagt, naja, also komm, das sieht nach nichts aus, aber du fährst die MSR nicht mehr weiter, sondern wir bringen dich ins Krankenhaus und lassen das halt röntgen was auch immer. Oder das war dann irgendwie so, wenn der Hubschrauber fliegt, damit dieses Rettungsfahrzeug dann weiterhin auf der Strecke bleiben kann, organisiert dann unsere Rettungsstelle und sagt Hubschrauber und ins Krankenhaus und der ist dann aber, das ist dann sozusagen, wo wir sagen können, da ist nichts passiert, der ist dann aber am gleichen Tag wieder raus.
Ja, zum Krankenhaus.
Der bleibt dann nicht da, sondern damit unsere eigenen Rettungsmittel weiterhin an der Strecke verfügbar sind und wir weiterhin diese Zugriffszeit.
Der Hubschrauber, das kostet aber auch, ne, wenn der einmal da rausgeflogen kommt.
Das ist. Ja, aber es ist sozusagen, das ist das, was auch eines der ganz am Anfang wichtigen Dinge war. Also das eine ist halt, du sollst dich einfach bei der MSR an den Start rollen. Wenn du abends losfährst, bitte mit vernünftigen Klamotten, aber unterwegs brauchst du dich um nichts zu kümmern. Es gibt einen Fahrradservice an jedem Depot, es gibt eine Massagemöglichkeit an jedem Depot.
Oh mein Gott.
Ja. Es gibt Essen und Trinken, so dass man halt sagen kann, es ist abwechslungsreich, es gibt nicht immer überall Bananen oder es gibt halt handgeschmierte Brote, es gibt sogar frisch geschnitzelten Obstsalat am Depot in Altschönau, also frisch geschnitten, ja, für 4.000 und so.
Ja. 4.000 Leute.
Ja, also die Geschichte kann ich vielleicht noch erzählen, aber es ist jetzt irgendwie erstmal nicht so wichtig. Aber es sind sozusagen, das Credo war, du setzt dich aufs Rad, hast einen schönen Tag und brauchst dich um nichts zu kümmern. Die Ausschilderung stimmt, das Essen und Trinken stimmt und das ist die eine Geschichte. Und das andere war halt von Anfang an zu sagen, ohne jetzt von behördlichen Auflagen oder sowas zu sprechen, sorgen dafür, dass das möglichst auch so sicher ist für jeden, dass jeder weiß, er kommt bei Kilometer 170, Schaltauge kaputt oder so, kommt zum nächsten Depot und dann fährt der Bus. Du kommst also wieder zurück. Ja. Du musst nicht jetzt irgendwie noch 5 Leute oder irgendwie ein Fahrzeug in Neubrandenburg haben, dann sagen, ja, Schatz, kannst du mich jetzt abholen? Bei mir ist das und das kaputt gegangen. Hol mich bitte zurück. Das sorgt ja auch für Unsicherheit auf der Strecke, sondern durch unseren Busfahrplan mit Niederflurbussen, wo halt Leute mit ihrem Fahrrad dann halt auch rein können und werden die halt zurückgeholt. Und damit ist das Ganze ziemlich entspannt. Ja.
Krass. Und die Tour war letztendlich ein bisschen der Türöffner auch, dass es an die Radsport-Community im großen Stil erfahren hat.
Ja.
Und dann erzählt man sich das untereinander. Und dann, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ihr wart vielleicht ein paar hundert am Anfang.
Nee, nee.
Das ist krass.
Also sonst hätte ich da, kann ich sagen, noch mehr nasse gemacht.
Ja. Aber das ist ja cool. Und denn die Jahre über hat sich das mit den Teilnehmerzahlen dann so organisch entwickelt? Genau. Oder mal gab es mal Peaks, gab es auch mal Rückschläge?
Nee, es hat sich ganz, also wir agieren immer noch so. Denn auch da, nach jeder MSR gibt es halt einmal mit jedem Depot-Chef ein Meeting. Wie war es in diesem Jahr? Was müssen wir besser machen? Ja, da müssen noch mehr Toilettenhäuschen hin. Ja, also wir brauchen, weiß ich nicht, einen Toilettenwagen. Wir brauchen, das muss ja auch gereinigt werden. Ja, also das muss halt ordentlich sein. Die Leute sollen sich wohlfühlen. Ja, also und dann kommen, ja, dann braucht man halt irgendwo, ja, Wasser hat gerade so geklappt. Wir brauchen einen größeren Wasserkocher, wenn mehr Leute. Wir brauchen mehr Helfer. Oder es hat halt so gepasst. Und wenn wir dann kommt halt die Frage, geht im nächsten Jahr an eurem Depot, schätzt ihr das so ein, dass das noch ein bisschen mehr geht? Und dann sagen die uns, ja, 200, 300 könnte gut sein. So ist es und so ist es organisch gewachsen, dass wir von 2.000 jetzt bei, denke ich mal, 4.000 sind.
Das ist auch so die Obergrenze oder habt ihr da eine Obergrenze?
Obergrenze wird sein halt, wo es an den Depots, also nicht mehr, mehr geht. Ne? Ja. Also du hast halt irgendwie, im letzten Jahr hatten wir an einigen Depots halt schon eine gewisse Schlangenbildung, ja, wo du willst halt schnell, der eine sagt, ich will halt schnell meine Flaschen auffüllen, der nächste will sich halt ein bisschen ausruhen oder auch massieren lassen und so weiter. Also du hast halt so und so, wir haben viele Physiotherapeuten, auch das ist weiß man ja ungefähr, wie viele Physios braucht man an welchem Depot. Ja? Am Anfang brauchst du nicht so viele Physios. Aber nach hinten raus, dann gibt es doch Leute, wo die Schulter wehtut oder wo dann irgendwie vielleicht mal ein Krampf rausmassiert wird und so weiter. Ne?
Ja, ja. Das sind richtig gelernte Leute, also nicht nur irgendwelche Leute mit starken Händen, so, sondern
das sind Physiotherapeuten.
Genau. Das ist ja wirklich wild. Also das hört sich wirklich nach der besten Fahrt.
und das finde ich das Obergeilste, durch diese Schweden-Freundschaft kam irgendwann die Leiterin der schwedischen Masseure, also Masseursteam heißt das bei denen, da kam halt dann Detlef, ich bringe 4, 5 Physios mit, wir wollen bei der MSR dabei sein und in Röbel, bei dem mittleren Depot, das ist sozusagen original Schweden-Physiotherapeuten, die an dem Depot massieren.
Ja, stark.
Da ist eine blinde Frau dabei zum Beispiel, die ist blind als Masseurin und hat natürlich total unglaublich tolle Hände. Und das ist einfach, auch klar, also wir zahlen denen natürlich dann die Anfahrt und die Rückfahrt mit der Fähre und die Unterkunft. Aber also das, was dabei entsteht, ist halt ein, ist halt dieses, das Menschliche, ja, dass man einfach, dass wir auf der einen Seite dankbar, klar haben wir dann ein Depot abgesichert mit Masseuren, aber das, was an Herzlichkeit da ist, dass wir die in Schweden, wenn wir da sind, herzlich begrüßt werden und umgekehrt halt denen hier eine schöne Zeit außerhalb der Zeit, wo sie am Depot arbeiten, machen, das glaube ich, sollte selbstverständlich sein. Ne? Mhm. Und, krass. Und deswegen kommen die auch gerne, ja, weil das nicht, weil es da menschelt, ja. Mhm. Und das ist auch eine Grenze, wo ich sagen kann, da wird es eine Grenze geben. Die Schätze, die liegt so bei, also unsere Startgruppen im Morgenbereich sind ja schon fast alle voll. Mhm. Und diesen Reiz der Nachtfahrt, der wirklich gigantisch ist. Am Anfang haben sich viele angemeldet in der Nacht, oder am Abend, weil sie dachten, naja, ob ich das schaffe.
Ja, ja.
Ja, mittlerweile wissen sie, okay.
12. Ja, wie ist denn das überhaupt im Detail? Das heißt, Samstagabend um 0 Uhr ist Schluss.
Ja.
Das heißt, ihr startet, wann ist die erste Startzeit? Wann die
20 Uhr am Freitag.
Freitag 20 Uhr kann ich schon losfahren, durch die Nacht durch und dann habe ich genug Luft, um anzukommen. Vielleicht, das machen dann eher die langsamen Fahrer oder ist das einfach nur, wie man Bock hat, durch die Nacht zu fahren oder nicht?
Ja, also einige fahren das, weil sie durch die Nacht fahren. Die nächsten sagen, du Schatz, ich bin morgen früh zum Frühstück schon wieder zu Hause. Ja,
ja, ja.
Fahren dann irgendwie.
Ja, und man kann natürlich auch lange Pause machen. Man kann ja auch nachts sich 3 Stunden aufs Ohr legen und dann weiterfahren, theoretisch.
Genau, ne? Haben wir auch schon gehabt. Da Leute, die halt irgendwo sich unterwegs, weil sie sich entweder unsicher waren oder weil sie es so fahren wollten, 5 Stunden aufs Ohr gelegt haben, bei Freunden unterwegs,
ja,
und dann
ja.
am nächsten Tag weitergefahren sind. Und ja, und dann gibt es halt die, die sagen, ich will dieses Nachtfahrerlebnis mal haben. Dann gibt es die, die unsicher sind, sagen, ich fahre lieber um 21.30 Uhr und dann bin ich ja am nächsten Tag vielleicht um 15 Uhr, dann ist es ja hell. Die sind dann aber schon um 11 Uhr da, ja?
Ja, ja, klar.
Ja, also, weil die Dynamik, die sich dann so... Ja,
Windschatten und so weiter. Und wie viel passen und wie viel starten dann pro Stunde? Ist das
maximal 150 pro Startgruppe.
Ach, mehr nicht, okay.
So, das heißt, alle 10 Minuten starten 150.
Also alle 10 Minuten 150, nicht pro Stunde 150, ja, verstanden, okay. Ja,
alle 10 Minuten 150 und so ist es halt an den Depots auch kalkuliert, dass wir so eine maximale, so eine Druckwelle, ja.
Ja, okay.
Da gibt es dann halt einen Peak.
Und wann ist der? Immer so, wenn man jetzt mal die Mitte der Strecke nimmt, da hast du ja vorhin irgendwas von 700 Ts gesagt, das ist dann so eine Mitte, Zeit, wo die Schnelleren dann auf die Vorderen auffahren, ganz viele auf einen Punkt kommen.
Genau, das ist dann halt das Depot in Röbel, wo es dann noch zusätzlich eine Warmverpflegung gibt und die sehr, sehr schnell fahren wollen, also 30, 35er und Schnitt, die halten aber dann auch zur Warmverpflegung an. Vorher sagt man halt, ja, wir wollen halt einen schnell. Ich brauche nicht, nach 45 Kilometern brauche ich noch keinen Stopp.
Ja, ja.
Also wir haben auch da relativ gut mittlerweile raus, wie viel Prozent der Teilnehmer lassen das erste Depot aus. Wie viel halten lassen, das ist dann schon wesentlich weniger, lassen das zweite Depot aus, weil da werden teilweise bei 70, 80 Kilometer auch nur die Flasche aufgefüllt. Mhm. Aber bei 130, da wird dann schon eine Pause gemacht.
Hätte ich jetzt für mich selber auch gedacht. So 130, 150 ist schon so das, wo man sagt, okay, spätestens da braucht man vielleicht. Und dann auch vor allem eine entspannte, wo man sagt, nicht nur Wasser auffüllen und ich fahre weiter, sondern wo ich sage, da nehme ich mir auch mal eine halbe Stunde oder vielleicht sogar mehr.
Genau.
Da hätte ich jetzt auch so gedacht.
Ja, und da ist zum Beispiel bei diesem Depot 130, das ist eine große Feuerwehr, das ist die uns da unterstützt. Die machen das aber in ihrer Freizeit. Ne? Also Feuerwehrdienst muss ja trotzdem gesichert sein.
Ja, ja, ja.
Ja? Also es ist nicht so, dass,
nö, heute ja, nicht. Heute ist Radrennen. Genau.
Sondern das ist ja dann auch so, dass diese Feuerwehren uns dann also im Prinzip und privat im Prinzip unterstützen.
Ja, ja. Ja,
und sagen, wir helfen da, wir kriegen dann halt unsere Entschädigung. Und und die machen halt natürlich, weil sie Feuerwehr sind, halt auf diesem Platz ein riesengroßes Feuer.
Ah.
Und da gab es schon so einige Nachtfahrer, die dann an dem Feuer sitzen geblieben sind und sagen, sag mal, kriege ich da nicht mal eine Flasche Bier?
Ja.
ist echt schön hier bei euch. Und dann, eine geht noch.
Und dann doch den Bus nehmen.
Genau, wir kommen im nächsten Jahr wieder, wir nehmen jetzt den Bus und im nächsten Jahr sehen wir mal zu, dass wir dann das Ding zu Ende fahren können. also auch alles real schon passiert, ja. Mhm. Und wo du als Veranstalter auch denkst du ja nicht dran, aber das sind die schönen Geschichten, die das irgendwie so, ey, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Ja?
Was sind denn das für Menschen, die bei euch mitfahren? Ist das jetzt der sonst die RTFs mitfährt, so Vetternrunde gibt es natürlich Menschen, die das dann vielleicht mitfahren. Ist das auch mal ein Anfänger oder mal oder sind es nur Erfahrene? Sind es mehr die casual rumfahren, vielleicht auch mal mit einer Packtasche am Fahrrad oder sind die alle mit Aero-Rennrädern möglichst schnell unterwegs? Was habt ihr da für ein oder wie nimmst du die Teilnehmer wahr? Was sind das für Menschen?
Also richtig. Eine hundertprozentige Analyse gibt es nicht, kann ich nicht sagen, weil ich da gar keinen, noch nicht Zeit habe, würde mich auch interessieren. Ja. Aber es sind halt schon viele Leute, die irgendwie mal am Start gestanden haben oder Bilder gesehen haben und dann so, also jetzt so wie die oder der aussieht, wenn die das schaffen, da muss doch irgendwas dran sein, ja. Aber dann geht das auch nicht im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr melde ich mich da an, sondern dann arbeitet das bei denen und dann kommt irgendwann, ich will die 300 knacken. Ja? Mhm. Die fahren dann irgendwie 150 oder 200 und dann gibt es viele Leute, die halt, würde ich sagen, viele Leute, die das irgendwann mal sagen, einmal mache ich das, ja, einmal mache ich diesen Blödsinn und dann sind sie aber infiziert.
Ach, dann kommen sie wieder, ne?
Die kommen, genau, weil wenn du es einmal, das war ja bei mir genau, also bei mir, meine eigene Geschichte ist genau so. Mhm. Ich dachte einmal mit Gerd, okay, komm. Und wenn du leidest, scheißegal, ich komme da an. Und dann im nächsten Jahr war ja 2013 war meine erste und 2014 war die MSR und die MSR war zu Ende und 3 Wochen später war die Wetternrunde. Und ich, und eine Woche vorher, Scheiße, nee, ich will da hin. Da habe ich Konstanze gefragt, sag mal, du, es gibt zwar noch viele Sachen aufzuräumen, aber ich will nochmal 300 fahren. Ich will einfach, und da wollte ich wirklich mit keinem reden und nur einfach so vor mich hinfahren. Und das Ding dann, diese 300 Kilometer waren für mich die Belohnung 2014, dass wir das erste Mal die MSR, also Schweden war für mich die Belohnung, dann dass wir die 2014er MSR gerockt haben.
Mhm. Wie wisst ihr denn, wie viele mit, wenn jetzt letztes Jahr 4.000 mitgefahren sind, wie viele wiederkommen?
Immer ungefähr, auch Schweden ungefähr immer so die Hälfte.
Die Hälfte fahren also
die Hälfte kommt aus den Jahren, also aus bestehenden Teilnehmern.
Okay.
Und die andere Hälfte musst du sozusagen Marketing machen.
Ja. Aber krass, ist ja trotzdem so, dass man dann 1.500, 2.000 neue Menschen dazu gewonnen hat.
Ja, genau.
Das ist schon, schon eine Anzahl, weil 300 ist ja auch kein Geschenk. Nee. Ist ja nicht so, wo du sagst, mach ich mal schnell.
Und auch ein Max Levy oder Leute, die also Markus Burkhardt meinetwegen, die auch die MSR gefahren sind, also sie sagen alle, 300 sind 300, 300 sind 300 für mich. Genauso, ja, also auch als Tour de France-Fahrer, der fährt die natürlich anders, ganz klar mit einem anderen Speed und mit einer anderen Geschichte, aber 300 sind für Detlef Köpke 300, der vielleicht mal, weiß ich nicht, einen 25er-Schnitt fährt, ob brutto oder netto, und der nächste sagt, du, 300, ganz klar unter 35er-Schnitt, aber dann kommt halt an bestimmten Punkten kommt halt dann die Pain, ja, wo man, oder die Frage, warum habe ich mich da bloß angemeldet? Ja, aber das hat jeder. Also ich weiß nicht, ob das so. Jeder hat das an irgendeinem Punkt, ja, wo du.
Ja, sagst, ja. Also ja? Es ist ja immer so, egal was man macht. Also der meistens ist es so. Wir haben ja auch diese Zwift-Events bei uns. Haben auch diese 173 Kilometer Indoor. London war unser Höhepunkt dieses Jahr. Ja, da sind halt Leute in 4,5 Stunden gefahren. Ich selber habe 5,5 Stunden gebraucht. Und dann habe ich aber auch immer mal wieder abends reingeguckt. Die letzten sind nach 9:09 reingekommen. Ja. Und das ist ja, je langsamer du fährst, desto länger sitzt du im Sattel. Und je schneller du fährst, desto härter ist es vielleicht, was vielleicht diese Schmerzen angeht, die man in den Beinen hat. Muss aber auch nicht so sein. Und das ist dann schon krass. Das ist ja für jeden immer eine Herausforderung. Ja,
wir hatten
egal, Leute, wie man es macht.
Ja, wir hatten halt Leute, die fahren dann. Das eigentliche Ziel ist nicht die MSR, sondern das ist der Ötztaler. Dann hatten wir aber auch schon viele dabei, die gesagt haben, du, Race Across America ist das nächste Ding, was wir fahren. Also wir nehmen die MSR noch mal ganz kurz ebenso mit.
Als Trainingseinheit.
Als Trainingseinheit, ja.
Ja, aber trotzdem, du bist halt trotzdem ja irgendwas als schneller, vielleicht frühestens nach 8 Stunden im Ziel.
Exakt, ne? In dem Fall.
Ja. Also
Schweden ist halt schneller, Sub-7 geht.
Ja, ja.
Und auch da saß ich da irgendwann mal so, ich bin da meine 12 Stunden gefahren,
ja, ja.
Und saß halt neben jemandem, der seine Füße genau wie ich ins kalte Wasser vom Wetternsee gehalten hat, und der war völlig am Boden zerstört. Und ich so, ey, was ist mit dir los? 9 Stunden 10. Ich wollte unter 9, Sub-9.
Ja, ja.
So, ey,
tut mir leid, du Armer.
Und für mich 3 Stunden zwischen 12, ja, und 9, gar keine Chance, ja, gar keine, never ever würde ich da, komme ich da hin, will ich auch gar
aber
nicht.
Aber ist es denn so, dass, wie kriegst du das mit? Kommen die Leute an die Startlinie und sagen, ich will das in so und so viel Zeit schaffen, oder kommen die bei euch, weil sie sagen, ich will die schönen Seen sehen?
Die überwiegenden wollen das genießen.
Ja.
Und dann gibt es halt Leute, die halt, ne, ergebnisorientiert an ist.
Ja, ja.
Du, im letzten Jahr bin ich halt 12 gefahren, jetzt habe ich mich halt so, hat gut geklappt mit der Vorbereitung. Dieses Jahr müssen es 11 sein, ja?
Ja, ja.
Unter 11.
Aber wenn sie es nicht schaffen, sind sie auch entspannt wahrscheinlich. Ne?
Genau,
aber.
Ja. Und auch das ist, sagen wir bei jeder Startgruppe, Leute, ja, also wenn einer in einen Tunnel reinfährt, dann hört er das, die Worte, die ich jetzt sage, nicht mehr, aber die klingen dann nicht mehr nach, ja. Am Anfang hört man das vielleicht noch, aber dann so, guckt nach links und rechts, guckt auch mal, ob es dem einen oder anderen gut geht. Und also, dass man dieses Gemeinschaftsgefühl so ein bisschen, ja.
Kriegst du das mit, ob so die Fahrer, Mitfahrerinnen bei euch so auch diesen Spirit haben? Ja, dann ist die Ampel alt rot. Dann fahre ich jetzt mal hinter einer langsamen Gruppe, bevor ich hier Harakiri vorm Hügel überhole und so weiter. Ist das schon ein entspanntes Ding?
Ja.
Weil es gibt ja auch, mit denen ihr wahrscheinlich gar nicht in Konkurrenz steht, diese Jedermann-Rennen mit 20.000 Leuten und sonst wie, wo es ja schon sehr Messer zwischen den Zähnen auch vielleicht mal sein kann. Die haben natürlich auch andere Begebenheiten, weil sie abgesperrte Strecken oft haben. Das ist bei euch noch nicht so. Ihr seid da wahrscheinlich irgendwo zwischen RTF und sowas, ne?
Genau. Also die, sagen wir, es kommen mittlerweile viele, die sagen, du, ist mir das oder das Stadtrennen ist mir einfach zu gefährlich. Ich bin da selber nicht gestürzt, aber
du hörst dich sehr klappern. Bin bei sowas auch schon mitgefahren. Das ist ja klack, 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 klack. Und da habe ich gesagt, da fahre ich nie wieder mit.
Genau. Und das kommt bei uns, dass dann auch gerade viele Frauen, wir haben einen relativ hohen Frauenanteil, die sich einfach sicher fühlen durch die Wegweisung, da stehen Posten und die werden rumgewunken und so weiter. Und dann gibt es da nicht irgendwo so fiese Kämpfe. Und wir haben auch unser Ziel, da gibt es zwar einen Zielbogen, aber die eigentliche Messstelle ist 1,5 Kilometer vorher, wo dann quasi die Zeit gemessen, genommen wird.
Dass es kein Sprint gibt.
Genau.
Ja.
Ja, da gibt es dann drehen dann nochmal ein bisschen auf, aber wir haben auch ich kenne das auch von Hamburg, von den Zeit Classics, dass es dann gerade im Zielbereich dann nochmal irgendwie geballert wird, ja, wo ich Angst gekriegt habe und sage, boah, wenn der und die.
Man fühlt sich dann wie der Profi, hat aber gar nicht das Rad so im Griff, ne?
Genau. Ja, also wenn man jetzt so Leute wie Cancellara oder solche Leute mal sieht, was die für eine Radbeherrschung haben, ja, wo die dann irgendwie über einen Bordstein da hochjumpen, weil sie ihre Linie sehen. Und da würden wir halt irgendwo auf der Bordsteinkante landen, ja. Und haben einfach diesen Verwachsen mit ihrem Rad, ne?
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass die Dynamik bei so vielen Leuten habt ihr natürlich den klaren Vorteil. Ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen mit Swift. Du hast eigentlich immer Leute, die dich überholen. Du hast aber im Normalfall auch Leute, die du überholst, oder?
Mhm.
Weil, also ich finde das ja auch so geil mit diesen Checkpoints, wo du hast ja keinerlei Stress eigentlich, ne? Du kannst ja aus deiner Gruppe aussteigen und dich einer anschließen. Nochmal so, ich hatte so ein paar Videos von ein paar Leuten mir vorher auch nochmal angeguckt und habe so gesehen, auf dem Trikot hinten auf der Nummer hatten manche so einen Schnitt irgendwie, so eine 30 oder so draufgeklebt. Ist das was Offizielles oder haben die das selber sich ausgedacht, irgendwie 30er Schnitt oder irgendwie sowas, was man anpeilt?
Also immer wieder, es geht immer wieder auf diese Grundphilosophie zurück. Wir wollen halt, damit die Fahrradindustrie auch profitiert, ja. Also wir wollen einfach, dass mehr Menschen einfach sich regelmäßig bewegen.
Mhm.
Also wenn, ne, der Tennistrainer sagt wieder, Klar, wenn du jetzt einmal 60 Kilometer Fahrrad fährst, kommt selbst irgendeine Frau im Büro oder Mann im Büro, der sonst nichts macht, setzt sich aufs Rad und sagt, okay, das schaffe ich, ne? Mhm. Weil das irgendwie so gerade angesagt ist oder ein gewisser Gruppendruck da ist. Die Firma macht das und wir fahren dahin und dann fahren wir halt mit 50 oder 60 oder auch einmal um die Müritz rum, 90 Kilometer. Das schafft man irgendwie, wenn man relativ entspannt fährt. Aber bei 300 ist die Stunde der Wahrheit, die fährt keiner. Mhm. Kein Normalo aus dem Stand. Ja? Und ja, das heißt aber, die MSR greift so in das Leben ein, dass du sagst, okay, jetzt habe ich mich angemeldet oder ich habe mich noch nicht angemeldet. Und dann fängt halt im Januar, fängt die Uhr an zu ticken. So. Und dann musst du halt anfangen, ein bisschen was zu machen. Ne? Also entweder auf der Rolle oder du gehst mal laufen, einfach um schon so eine gewisse Grundausdauer. Dafür gibt es einen Trainingsplan, ja, den wir den Leuten von Anfang an mit der Buchung der MSR kriegst du einen Trainingsplan. Einmal für den Normalo oder auch für den etwas Ambitionierten. Und die, die noch spezieller trainieren wollen, die suchen sich halt irgendwie einen Personal Trainer, der mit ihnen einen Trainingsplan ausarbeitet. Und dann meinetwegen, weil das Zwischenziel ist die MSR und das eigentliche Ziel ist der Ötztaler. Und dann gibt es halt Leute, die haben hinten eine 30 oder eine 22 oder eine 25 oder sowas auf der Nummer hinten drauf. Das sind halt, die Idee war, hat auch keine andere Veranstaltung, dass wir Leuten, die erstmal überhaupt reinkommen wollen, Frauen, Männer, die sagen, ey, ich weiß nicht, also ob ich das überhaupt schaffe, da haben wir gesagt, wir bilden Guide-Gruppen. Also wir haben halt Guides, die theoretisch auch einen 30er-Schnitt selber fahren könnten, aber die gesagt haben, du Detlef, ich bin da, stehe als Guide zur Verfügung und ich pace mich so weit runter, auch wenn es hart ist, da nur 22 zu fahren, ja, was wirklich hart ist,
ja, ja.
Aber ich stelle mich zur Verfügung und bringe die Leute in einem 22er-Schnitt.
Ach, und die haben dann den Aufkleber hinten drauf,
die haben Guides. Dann, genau, die okay. Guides haben, und dann gibt es halt, das ist dann die 30er-Gruppe und wir sagen, bis maximal 30, weil der ein oder andere hat halt so ein Ziel und sagt, ey, 30 wäre halt super cool, ja. Aber alleine kann ich nicht, ja. Man braucht eine Gruppe, um einen 30er-Schnitt fahren zu können. Und dann gibt es halt welche, die sagen, 30er-Gruppe schaffe ich. Also ich könnte theoretisch 300 vorne fahren, die ganze Zeit über und locker einen 30er-Schnitt fahren. Und ich stelle mich zur Verfügung, damit derjenige, der sozusagen, ich möchte das gern mal haben, ich möchte halt eine 10 Stunden.
Ja, ja.
Aber die 10 Stunden, die wir jetzt vorgeben, ist halt 10 Stunden Fahrzeit, brutto und netto. Also
10 plus Pause, 10 plus Pause.
10 plus Pause, genau. Das ist das, was wir sagen. Und dafür haben wir Guides und dann gibt es halt Wünsche. Ja, könnt ihr nicht mal eine 35er? Und ich, nee, dann.
Ja, der Fahrradcomputer macht ja Autopause beim Essen, ja, deswegen, das genau. Ist ja immer gut. Die Pause zählt nicht.
Genau, genau. Also das wird deswegen bis 30, sagen wir, haben wir Guides.
Ja.
Das ist immer, dass einer vorne, einer hinten fährt. Und das gibt es halt 22, 24, 26, 28, 30.
Cool. Hammer. Also das bietet, muss gut. Man, ja. Und wie viele fahren denn bei den Guides mit? So 20er, 30 Leute oder ist das?
Das sind immer maximal 20.
Ah, und
so, dann okay. Die Guide-Gruppen sind alle komplett voll, ja, jetzt schon.
Das heißt, die bucht man und sagt, da will ich mitfahren und dann darf da auch nicht der 21. hinten dran fahren oder?
Und die, natürlich hängen sich dann hinten welche dran, aber die Gruppe selber, damit das auch so ein bisschen, die kennzeichnen sich und sind also so ein Flatterband am Helm oder auch da so ein bisschen lernen, dass man sagt, du sei mal so nett, bitte, wir sind eine Gruppe, eine geschlossene Gruppe, der Guide-Gruppe, hinten dranhängen gerne, ja, aber in die Gruppe reinfahren, wir sind jetzt irgendwie.
Gut, damit man, weil die sprechen miteinander, die wissen genau die Regeln, wer wann wie was machen soll.
Genau.
Und dann hinten kann ja nichts passieren, wenn der hinten Quatsch macht, dann hat er, ne, aber das ist so, die Gruppen, die bei euch auf der Strecke sind, ist das aber auch so eine Größe, wo ihr sagt, 15, 20 Leute, sind das so meistens, die sich entwickeln oder fährt da auch mal so ein Riesenpulk rum?
Gibt es dann, also gegen Ende der Klar, gegen Ende der MSR werden die Schlangen immer länger, weil dann erstmal ist man ausgelutscht und dann sucht man natürlich irgendwie eine Möglichkeit, oh nee, da fahre ich mich jetzt nochmal ran und dann bleibe ich erstmal hinten dran, solange es geht. Und dann haben wir auch teilweise natürlich so Gruppen oder Züge, die 70, 80 Leute haben.
Aber Aber es ist eher die Ausnahme wahrscheinlich.
Das ist total, ne?
Und gibt es da Leute, die sagen, die müssen unbedingt gewinnen, oder gibt es diesen Spirit bei euch gar nicht?
Es gibt keinen Gewinner. Es gibt keinen Gewinner, weil das kann man natürlich, liebe Leute, das blocken wir. Natürlich könnten wir, es ist ein Knopfdruck. Ja? Also die Zeitnahme, wir haben unterwegs mehrere Zwischenzeiten.
Ja.
Auch daran orientieren sich dann manche Leute, die dann sagen, im nächsten Jahr will ich halt an dem Ort ein bisschen schneller sein. Ja? Mhm. Aber das Ziel ist es einerseits, dass wir sagen, diese Zeitnahme, den Transponder, wir brauchen den Transponder letztendlich, um zu wissen, wie viele Leute sind auf der Strecke, sind alle im Ziel.
Okay. Ja, stimmt. Das heißt, das ist gar nicht wegen der Rangliste, sondern dass ihr wisst, einer ist irgendwo, müssen wir vielleicht nochmal suchen gehen.
Genau. Ja, also das kommt auch dann natürlich in der Leitstelle an. Da gibt es dann, wir wissen tatsächlich, das sind dann halt Leute, die dann entweder unterwegs aufgehört haben. Also da liegt keiner im Graben, ja, so den wir noch suchen müssen. Aber das ist dann halt jemand, der hat einfach abgebrochen. Manche sagen dann auch tatsächlich Bescheid, irgendwie so, ich habe aufgehört. Aber das macht nicht jeder.
Hatte man ja auch nicht auf dem Schirm, dass der Veranstalter dir den Transponder nicht nur für die Zeitnahme gegeben hat, sondern dass der denkt, wenn du damit nach Hause fährst, da bringe ich morgen vorbei.
Genau.
Das ist das Problem wahrscheinlich.
Das ist aber ein Einmaltransponder, genau. Es ist
Okay.
Und das ist für uns ist es ein Sicherheitsfeature. Und gleichzeitig ermöglicht es natürlich dann die Möglichkeit dann für jede MSR halt Zwischenzeit. Du bist dann und dann gestartet, du warst bei der Transponder-Messstation warst du so schnell und am Ende hast du die Gesamtzeit, als du ins Ziel gekommen bist, bist du dann und dann ins Ziel gekommen. Also, und da steht dann halt auf der Urkunde auch drauf, aber wenn der Ingo jetzt irgendwie 9 Stunden 20 gefahren ist, dann müsste er jetzt immer, sag mal, wie schnell warst denn du? Ja, also du kannst nicht an irgendeine Station gehen.
Also ihr habt keine Excel-Tabelle im Internet, wo alle Zeiten drinstehen.
Das blocken wir, genau.
Krass, okay. Ja.
Und auch das war
cool.
Ja, und die Idee auch da war am Anfang, das wird nichts hier mit der MSR, weil die Gesellschaft ist so, die Menschen wollen halt einen Wettbewerb. Und ich habe gesagt, nee, wenn das in die Hose geht, das passiert nicht. Wir machen das nicht, sondern es gibt keinen Schnellsten.
Wäre ja auch ungerecht. Ja, der die Ampel grün hat, ist schneller als der die Ampel rot hat. Und so ist es ja, alleine vom Sicherheitsgedanken ist ja ganz klar, wenn ich bleibe an der Ampel rot stehen, weil es mir egal ist. Und dieser Spirit zu sagen, wenn ich mir eine Zeit setze oder wenn ich mir einen Schnitt setze, dann ist das ja auch für mich selber.
Genau.
Oder vielleicht noch der Kumpel, der mitfährt, mit dem man schneller sein will. Genau. Oder die anderen drei, die noch mitfahren.
Genau.
Das ist ja völlig irrelevant, ob ich unter Top 100 fahre oder nicht. Weil wenn die ersten 100 sind in einem Jahr ganz schnelle Leute, im nächsten Jahr sind es ganz langsame, scheißegal, ob ich Top 100 bin.
Das hängt immer von den Lebensumständen ab. Und auch da bin ich manchmal so in Firmen unterwegs, ja, wo ich sage, dann werden so Gerüchte gestreut von Leuten, die halten. Nichts, dass ich jetzt gegen die Marke Pinarello was Besonderes.
Kam vorhin schon mal vor.
Ja, das ist aber, man weiß ja, da legt man halt einen Schein.
Gut, dass ich keine Freunde habe, die so ein Rad fahren.
Also für manche.
Verkauf das, Stefan.
Für manche ist es halt so, dann die sind schnell unterwegs, die fahren auch schon lange und möchten eigentlich das auch mehr aus dem Unternehmen. Eigentlich möchten sie gerne, dass sie mal so ein Team haben. Ja?
Ja.
Aber wenn du dann im Unternehmen so unterwegs bist und sagst, ja, also unter einem 30er-Schnitt brauchst du bei der MSR gar nicht anfangen. Und da musst du halt ein Rad haben. Ich habe halt ein teures, also über 10, aber so 6 oder 8 musst du da schon mal hinlegen. Stimmt ja alles nicht, ne? Und dann sind die ganz überstaunt, wie es gibt auch Räder mit einer 105er Shimano, die auch gut ausgereift ist und die gibt es ja nun auch schon als DI und dies und das und sagst, ja, da kannst du auch so mit dem Rad zwischen 2 und 3 oder 3,5 kannst du da schon ganz wunderbar
selbst gebrauchtes 15 Jahre altes, also mit dem Stahlrad kommst du
genau. Und dann
muss ich denn mit dem Rennrad fahren eigentlich?
Ja, du kannst auch, fahren auch Lastenräder, Menschen mit Lastenräder ohne Akku, weil so Akku, das haben wir auch schon mal probiert, so getestet mit Leuten, die Erfahrung haben und haben halt entschieden, nee, also 25er Schnitt, wenn die Abräder abgeriegelt sind, sind die auch in gewisser Weise gefährden die anderen. Ja? Mhm. Und ein 45er freizugeben, das geht wieder mit meiner Philosophie nicht, wo ich sage, nee, also dann mit 45er und mit drei Akkus dann am im Gepäckträger, sagst du dann, ja, ich bin halt die MSR, weiß ich nicht, 45er Schnitt oder 40er Schnitt.
Ja, das Material darf gar keine Rolle spielen.
Nee, genau.
Ja, so. Und das ist ja das, was ich predige ja beides. Ne? Es darf keine Rolle spielen, egal wie einfach du fährst, genau. wie alt das Fahrrad ist und sonst wie. Gleichzeitig lasst bitte die in Ruhe, die trotzdem 10.000 Euro ausgeben wollen. Ne? Also das ist absolut. Ja auch geil. Ja. Ne, jeder, wie er will, auch wenn er vielleicht einen nicht ganz dünnen Bauch hat und ganz langsam fährt, aber irgendwie so ein 12.000-Euro-Maschine hat, gönnt ihm das doch.
Aber ne? Absolut, ne? Genau.
Also so in beide Richtungen finde ich das ganz, ganz wichtig. Und das ist, da ist ja eure Veranstaltung mir ja auch positiv aufgefallen, obwohl ich kannte sie nie mitgefahren irgendwie, aber bisher, aber das ändert sich jetzt ja bald, hoffe ich. Und wo auch in der Gravel-Szene durch das Gravel-Bike, wo wir auch schon hier im Podcast oft drüber gesprochen haben, dass ja so ein Spirit entsteht, ja, mach doch, was du willst. Mhm. Wir lästern nicht über den, der beim Gravel mit einer Bib-Shorts und Aero-Trikot-Einteiler ankommt und gleichzeitig und umgekehrt wird aber auch nicht gelästert, wenn einer auf dem Rennrad mit einem Flatter-T-Shirt rumfährt. Ja. Scheiß doch drauf. Ja. Ne? Und das sieht man auch so ein bisschen auf den Fotos, jeder so, wie er will. Und das ist, glaube ich, auch was vielleicht den Erfolg für euch ausmacht, dass wirklich Menschen sagen, diese 300 Kilometer fahre ich jetzt und es ist halt eben nicht stressig, es ist kein Rennbetrieb, wo es eine Ziellinie gibt und ich muss mich auch nicht schämen, wenn ich als Letzter hinten reinkomme oder wenn ich eine Stunde Pause mache und mich hinlegen muss und so. Und das ist halt schon ganz cool. Ja, super.
Den hatten wir auch da.
Ja, hinten läuft gerade der Teufel durchs Bild hier. Genau.
Die senft, genau.
Ja, also ja,
aber den Stress machst du dir selber.
Ja.
Das wird dann irgendwann klar. Also es gibt keinen von außen, der den Stress macht. Und
Und das ist ja auch ein bisschen, wir sind ja aufeinander aufmerksam geworden, dass wir jetzt überhaupt hier sitzen durch unseren Verein Erlebnis statt Ergebnis.
Genau.
Und die Verbindung war ja die, dass von unserem Verein Henning, weiß gar nicht wer noch, Annika, die beiden sind mitgefahren mit unserem grünen Trikot. Ihr habt euch irgendwie kennengelernt da auf der Strecke und ihr habt ja auch
Die Geschichte ist anders. Wir haben einen Moderator, der auch früher sehr guter Triathlet in Mecklenburg-Vorpommern war. Also immer vordere Plätze und der ist unser Moderator, der ist Sportmoderator mit Leib und Seele. Und der, Leute, wenn ihr auf die Strecke geht, vergesst nicht, Erlebnis steht vor Ergebnis.
Ja.
Und dann Annika und Henning, irgendwie, das habe ich erst später erfahren. Also, nee, das heißt doch nicht, Erlebnis steht vor Ergebnis, sondern das heißt statt Ergebnis. Und dann sind die darauf aufmerksam geworden, aber das ist unser Credo.
Ja.
Und dann haben wir gemerkt, dass das irgendwo eine Verbindung gibt. Und dann kann ich jetzt mal so ein bisschen Werbung machen für den Verein, weil ich finde das einfach eine zeitgemäße Form der Gemeinschaft, so etwas an unterschiedlichen Orten, ob das jetzt in Lübeck wie Henning oder in Berlin mit Annika oder an unterschiedlichen Orten, dass Menschen sich halt finden, gemeinsam was erleben, sich auch gemeinsam vielleicht auch mit Ballern irgendwie auf was vorbereiten, sagen, wir geben uns richtig die Kante und trainieren halt zusammen und die Nächsten sagen, nö, du, also wir treffen uns regelmäßig, aber wir sind irgendwie miteinander in Verbindung. Und bei uns war das Credo olympischer Gedanke, dabei sein zählt, also 300 sind 300 und wenn du dabei bist, ist genug.
Ja.
Und hier ist, finde ich einfach eine tolle Form, dass man irgendwo nicht in einem Verein fest organisiert mit Trainingszeiten und allem drum und dran, sondern dass es irgendwie so ein viel, viel größerer, so ein Big Chunk ist. Ja,
auch stressfrei, ja.
Ja, genau, stressfrei und
jeder
trotzdem alles mag. Und jeder.
Und wir haben richtig schnelle Leute dabei, wir haben ganz normale Leute dabei,
genau,
alles. Ne?
Genau, und das passt irgendwie zusammen.
So wie bei euch, ja.
Und das passt in die Zeit und ich wünsche mir, und da sage ich auch, das unterstütze ich auch super, super gerne, weil ich die Idee richtig gut finde, dass sich da Gruppen in Allgäu und sonst irgendwo alle, überall Leute finden, die sagen, ja, ich finde diese Idee, ich folge dieser Idee und ich, so wie unsere Guides, ich gebe, obwohl ich ja viel schneller könnte, anderen die Möglichkeit im Rahmen von Erlebnis statt Ergebnis dann so nach und nach in was reingesogen zu werden, ne?
Also ja, oder vor allem Dinge zu machen, die man alleine sich nicht getraut hätte, nicht gemacht hätte, weil man die Strecke nicht kennt, weil man sich nicht traut, 100 Kilometer Gravel vielleicht zu fahren, was auch
genau,
immer. Ne?
Genau, das finde ich eine zeitgemäße Form von Vereinen. Ja. Ja.
Und wir haben natürlich jetzt auch eine Zeit, das habe ich ja auch festgestellt, da habe ich euch jetzt ja auch viel näher kennengelernt mit dem Jan Wiedemann, der die Zwift-Events bei euch jeden Donnerstagabend und jeden Samstagvormittag macht, der Rides im Rahmen der MSR. Dann gleich
das gehört auch zum Trainingsplan sozusagen, auf die Vorbereitung.
Ja. Genau, das heißt, ihr gebt ja immer Hinweise darauf oder gebt ja auch den Startern oder selbst wenn sie nicht starten, die Möglichkeit, trainiert bei uns mit, fahrt bei uns Zwift mit, fahrt vielleicht auch draußen mit, dann im Frühjahr irgendwann. Glaube ich, habt ihr auch draußen Veranstaltungen, wo man sich dann trifft und vielleicht schon mal Teile der Strecke abfahren kann und so weiter.
Machen wir zusammen mit ESE.
Mit Community dem, ne, und Community. Und das heißt, da merke ich ja auch die Schnittstelle. Freuen wir uns als Enjoy Your Bike natürlich im Rahmen mit Erlebnis statt Ergebnis. Aber eigentlich ist ja unser Zwift-Event so ein Enjoy Your Bike Zwift-Event jeden Mittwoch, wo ich dann ganz viele Leute sehe, die ich bei euch bei MSR schon auf dem Bildschirm gesehen habe. Und umgekehrt fahre ich jetzt bei euch mit. Und da ist ja eine ganz große Dynamik, wo Leute jetzt Kilometer abreißen im Winter, wenn es auf der Rolle ist, die früher das nicht gemacht hätten. Die haben 2000 Kilometer mehr in den Beinen, wenn die im Frühjahr dieses Jahr die MSR bei euch mitfahren. Und das ist ja tatsächlich ein Gedanke, der jetzt durch die moderne Zeit, was Zwift angeht, dass man ortsunabhängig miteinander Radfahren kann, quatschen kann im Discord oder chatten kann. Das ist schon geil, dass Menschen halt viel mehr Rad fahren und das sehe ich ja bei mir selber auch. Du hast es vorhin mal so am Rande erlebt, haben wir über das Quatschen während der Fahrt gesprochen. Auf einmal ist eine halbe Stunde rum und ich habe mir nicht die Landschaft angeguckt. Was wir bei Zwift, wo ich dann nach anderthalb Stunden auf die Uhr gucke mit hoher Intensität, wo ich denke, krass, die Zeit ist schon um. Und dann fahre ich mal einen Sonntagmorgen alleine auf Zwift und denke so nach 40 Minuten, boah, eigentlich fühlt es sich an wie anderthalb Stunden. Und das ist schon ganz geil und da gebt ihr ja auch richtig Gas im Rahmen der Möglichkeiten, wahrscheinlich auch freiwillig. Ich weiß nicht, ob Jan Wiedemann, wie der sonst noch involviert ist bei euch, aber der muss ja auch das organisieren und einstellen und sonst wie. Das macht er ja auch cool. Also richtig geil, dass da so viel passiert. Und dann dieses Networking untereinander mit dem Verein jetzt und so. Und jetzt wir mit dem Podcast hier das nochmal in die Welt tragen, das ist schon cool.
Ja. Ebenen, die man gar nicht sieht, auf die ich aber richtig stolz bin, ist zum Beispiel, dass wir bei der MSR auch da wieder Geschichten, wo dann wir ältere Leute von einem Verein halt hatten, die bei einem Depot geholfen haben. Und wir haben dann geguckt, weil meine Philosophie ist halt so generationsübergreifend halt auch Menschen zusammenzubringen. Also auch was zeitgemäß Verein, ESE, ist für mich zeitgemäß. Für mich ist zeitgemäß, wenn junge Menschen mit alten Menschen irgendwie was zusammen machen oder mittelalte Menschen. Bei der Frauen-MSR, also MSR 100, Frauen-MSR 100, ist für mich, kriege ich ein richtig großes Grinsen ins Gesicht, wenn da die Enkeltochter, die Mutter und die Großmutter stehen und gemeinsam die 100 Kilometer fahren. Also ich sage, boah, ja. Oder wenn wir an einem Depot halt Helferinnen und Helfer von der Jugendfeuerwehr, die schon ein bisschen älter sind, ja, die sind keine Kinder, aber die sind dann schon so 16, 17, die mithelfen. Und dann sind es aber eben auch so ganz Altgediente, die immer schon gewohnt sind, kennt man ja in den Vereinen, die immer helfen, die immer da sind und so weiter. Und dann sie plötzlich sagen, also Herr Köpke, so mit den Jungen, das meinen Sie nicht ernst, ne? Die Jugend von heute, also mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, weil das macht mir Angst, weil die funktionieren ja nicht. Dann lassen sie lieber, haben sie noch ein paar ältere Herrschaften, auf die wir uns verlassen können. Und dann nachdem die MSR dann vorbei ist und dann, boah, die sind ja geflitzt, die haben ja geholfen und so weiter. Also die kriegen ein ganz anderes Weltbild und sagen, oh Mann. Und dann wirklich
junge Leute kriegen es dann doch ganz gut hin, ne?
So. Genau, und die einfach sich einbringen und dann kommen, ja, also im nächsten Jahr sind wir wieder dabei, aber nur mit denen, nur mit den Jungschen. So, und dann sagst du, cool, das hat einen kleinen Impact. Also es ist wie so ein Streichholz, vielleicht nur für den Moment, aber plötzlich ist so ein, es findet ja dann so im Bereich der Quanten statt, dass ein ganz kurzer Wandel da oben im Kopf stattfindet. Ja. So schlecht sind die eigentlich gar nicht. Die sind vielleicht mein eigenes Enkelkind oder meine Draufsicht auf die Welt, aber so, trotzdem, da passiert minimal was. Ja? Genauso wie bei den Guides, die sagen, da, Also da hatten wir, haben wir auch eine Person, der ist Zeitfahrweltmeister. Ja? Der sagte, natürlich, immer bei den ersten MSRs, die er gefahren ist, was wird als erste Frage gestellt? Wie schnell warst du?
Wie lange hast du gebraucht?
Genau, so, und dann kommt halt eine Antwort. Dann, ah ja, okay, ja. Und dann hat er irgendwann mal eine Guide-Gruppe übernommen. Und, boah, danke, an der Stelle hast du mir den Windschatten gegeben. Danke, danke. Und seitdem sagt er, du, ich fahre nur noch als Guide. Mhm. Ich krieg so viel mehr zurück, ja, als nur dieses einmal so, ja, okay, war ja klar, ja, sondern. Das ist sozusagen dieser Spirit, den ich mir einfach an vielen, vielen Stellen wünsche, dass es wir verstehen, es braucht an manchen Stellen Konkurrenz und es braucht an manchen Stellen halt auch Technikfreaks, die einfach voll verliebt in irgendwelche Schaltungen und in noch 2 Gramm weniger und das Neueste vom Neuesten, auch das, also habe ich alles auch selber durchgemacht, deswegen kann ich das verstehen, aber am Ende leben wir halt miteinander auf diesem Planeten, teilen uns den und dann sind wir wieder bei einem anderen Thema, was tun wir für die MSR? Wenn ich gefragt, na, was machen Sie denn, Herr Kübke, was machen Sie im Bereich Nachhaltigkeit? Ja, wir machen da was, das Maximum, was möglich ist. Wir nehmen nur Lieferanten aus der Region, wir kaufen die Backwaren nicht irgendwo bei labbriges Brot in Plastikbeuteln, die man sehr günstig kaufen kann, sondern wir kaufen Brot von unseren Bäckern vor Ort und lassen das dorthin liefern. Also so, dass dann wenig Müll entsteht zum Beispiel auch. Aber damit gehe ich nicht, außer jetzt hier vielleicht, gehe nicht so an die große Glocke, sondern da ist noch so viel Potenzial, was man noch machen kann. Und dann zu sagen, ja, wir sind jetzt meinetwegen die nachhaltigste Veranstaltung. Natürlich sind wir das nicht, aber wir versuchen in dem Rahmen Dinge umzusetzen, die nachhaltig sind, Menschen zusammenzubringen. Wir haben ganz viele Schüler, auch da bin ich stolz. Ne? Also aus der Not, man hört immer von Veranstaltungen, es gibt keine Helfer. Naja, also wir kriegen wirklich jedes Jahr jetzt mindestens 2 Schulen, die bei uns noch neu anfragen, können wir nicht bei der MSR mitmachen, weil die MSR liegt sehr günstig. Ende Mai, im Juni sind die Abi-Feiern.
Ja.
Und dadurch, dass dann haben wir ganze Teams mit 25 Schülern, die packen die Starter-Bags, von denen ihr,
stehen hier im Bild, genau.
Die packen dann die Starter-Bags, die packen die Startnummern in die Umschläge, damit das alles und die
Sicherheitsnadeln.
Die Sicherheitsnadeln und so weiter, das wird von Schülern gepackt und die werden halt dafür entschädigt und haben da 2 schöne Tage, also auch mit Essen und Trinken werden die von uns versorgt und dann wird das ordentlich gepackt. Und dann sind die auch nachts um 3 Uhr da und geben das mit aus. Weil wenn sie einen Fehler gemacht haben, dann fühlen sie auch, oh Mann, Mist, da passt irgendwie der Aufkleber mit dem jetzt nicht. Und was machen wir denn jetzt? Dann wird halt eine neue Startnummer produziert.
Aber das heißt, ihr habt ja in dieser Region vielleicht ja überhaupt, dass ihr einen Zuschlag oder die Zustimmung bekommen habt vom Innenminister, dass er sagt, okay, da machen wir ja Werbung für die Region. Hatte er das schon so auf dem Schirm, dass ja die Mecklenburger Seenplatte dadurch ja so ein bisschen ins Gespräch kommt, aber ja eigentlich auch nur in der Radbubble erstmal. Aber gleichzeitig, wenn du erzählst, dass Schulen, Bürgermeister, Dörfer mit, das hört sich ja schon fast nach Challenge Rot an, wo man sagt, okay, da ist eine Region, die nicht so dicht besiedelt ist, aber da sind Menschen, die sich freuen, da ist was los, das ist cool, ich kann mithelfen und eine Dynamik entsteht. Ja. War dir das bewusst? War das eine Philosophie, wo du gesagt hast, ich will was für die Region tun oder ist das nebenbei entstanden?
Also das war mir nicht so bewusst, in welche Richtung das geht. Mittlerweile, also das ist schon ein Teil, wo mir andere sagen, ja, das hat schon was mit dir zu tun. Ja? Also das hat was mit dem Spirit zu tun und das und auch, also nicht nur mit meinem, sondern auch mit Franziska, oder mit Konstanze, die an bestimmten sagen, unverrückbar. Ja, oder auch wenn ich sage, es kann nicht euer Ernst sein, dass wir für 4000 Leute Obstsalat von Hand schneiden. Das ist zum Beispiel, da bin ich irgendwie innerlich zusammengebrochen, da hatten wir noch keine 4000, die da, oder 3500, sondern da waren es noch viel weniger. Und ich sage, das kann nicht sein. Also nee, dann kaufen wir halt doch irgendwie ordentliches Grundprodukt, dass es ja auch Convenience gibt. Nee, das kannst vergessen. Wir schneiden Obstsalat, wir bestellen halt 60, 70, 80 Kilo nur Erdbeeren. Wir bestellen da so und so viele Bananen, so und so viele Orangen und die werden geschält und Äpfel. Und dann so, ich so, das kann nicht sein. Ja, wie habt ihr an euch das gedacht? Na, du musst dich jetzt um die Helfer kümmern, dass genügend Helfer da sind, die Orangen schälen. Also ich bin da innerlich zusammengebrochen. Mhm. Und dann plötzlich unverrückbar, nee, das ist das Markenzeichen. Und jetzt kümmere dich gefälligst drum, dass da genügend Helfer sind. Und das ist so eine
Grenze. Aber das macht ja auch den Unterschied. Das genau. Merkst du ja, wenn du in einem Hotel morgens den Obstsalat isst, merkst du ja, ob sie ihn selber geschnitten haben oder nicht.
Genau.
Und das macht den Unterschied.
Genau. Und das ist sozusagen, und das ist diese, ja, und dann sage ich, okay, verstanden. Also meine Aufgabe ist es halt, der Netzwerker zu sein und dann auch Leute dafür wieder zu begeistern oder neu reinzuholen, ja, und dann eben zu schauen, wo brauchen wir halt wirklich Kompetenz mit Leuten, ja, also Leute, die halt meinetwegen für uns total wichtig sind, die kommen dann halt, sind irgendwie Reservist bei der Bundeswehr gewesen, aber die haben halt eine gewisse Führungskompetenz und an manchen Stellen brauchst du halt Leute, die halt eine ganz klare, aber auch nett gemachte Ansage machen. Das ist dann eben, wenn MSR gerockt wird, dann ist das nicht nur gechillt, sondern da gibt es halt Hochzeiten. Da musst du performen. Und vorher kann das Ganze in der Nacht kann das total gechillt abgehen, wenn da nicht so viele Leute sind. Aber wenn Gas gegeben wird, dann sind die aber auch da. Und da muss man halt so ein Team gut im Blick haben oder auch die Leute, die dann so Depotchefs vor Ort sind, die wissen da schon genau, was sie da tun. Und ja,
und der ganz normale Anwohner kriegt das auch mit, dass er sagt, ich stelle mich da mal an die Strecke und applaudiere mal oder so. Beim Brelinger ist es zum Beispiel, siehst du, dass Leute vor ihrem Haus einen Grill aufgebaut haben und da sitzen und immer fahren die Radfahrer vorbei. Ne? Ja, und das habt ihr auch da.
Das ist beim ersten Jahr war das natürlich so gut wie gar nicht da und es wird immer mehr.
Ja, also ihr habt da auch so Stimmungsnester in den Dörfern.
Aber das entwickelt sich organisch. Also wir sagen nicht, wir sponsern euch einen Grill, damit ihr euch da hinsetzt und wir liefern die Bratwurst, sondern es entsteht organisch. Und die Leute die gehören für uns genauso zur MSR dazu. Ja?
Ja,
und in Schweden, wenn ich ja in Schweden gefahren bin, war das natürlich für mich so auch, wow, ja, dann da ist immer Midsommernacht. Und Midsommernacht ist ganz Skandinavien, da dreht das irgendwie so frei. Ne? Die Kinder und Jugendlichen dürfen dann halt länger aufbleiben und machen Party und ja, und das ist halt und selbst in Mecklenburg, wo es keiner erwartet hat, ja, entwickelt sich das ganz organisch. Ja.
Das ist ja auch geil, wenn dann mal keine Autos durchs Dorf fahren, sondern einfach nur Fahrradleute, ne? Und die fahren 300 Kilometer, ist ja schon was.
Ja.
Und, krass. Ja,
also wir haben ein Schild, das steht halt nur noch 297 Kilometer.
Schöne Motivation.
Da bleiben schon die Ersten stehen und machen Instagram-Foto, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Und dann haben wir aber auch dann, also das hat sich auf wirklich natürliche Weise entwickelt in Chemnitz. Das ist kurz so, ich glaube, 20 Kilometer oder weniger als 20 Kilometer vor dem Ziel. Und da sind halt 5, 6 Familien, die haben dann angefangen am Ortseingang. Wenn es heiß war, werden dann nochmal zusätzliche Wasserflaschen. Oh, komm, dann brauchst du noch Wasser.
Ja.
Und wenn's und dann Kinder, die Schlagzeug spielen, ihr Schlagzeug irgendwie unter den Carport packen und dann so nochmal ein bisschen ins Zeug hauen, temporär. Und dieser Ort Chemnitz, das ist kaum zu toppen. Ja? Hm. Und das so kurz vorm Ziel und das ist einfach plötzlich da gewesen. Und in Chemnitz ist dann, wir hatten einmal einen Radfahrer aus Usedom, der ist gestürzt, weil seine Kette und Schaltauge und alles Mögliche zermalmt. Und dann hat er sein Fahrrad bis zu diesem Ort in Chemnitz geschoben und hat dann an irgendeiner Haustür, ist dann ran. Und jedenfalls hat ihm die Frau das Fahrrad von ihrem Mann vom Fahrradträger rausgegeben, weil der schon fertig war.
Ach.
Ja. gesagt, hier, lass dein Rad stehen, du fährst auf jeden Fall zu Ende.
Ja.
Und da fährt auch kein Bus mehr. Ja? Mhm. Und dann, ja, willst du hier irgendwie, nee, du brauchst mir deine Startnummer, will ich alles gar nicht, sondern ich weiß, du bist ein MSR-Fahrer, das Fahrrad kriegen wir schon wieder, fahr mal zu Ende. Und also so eine Geschichte. Ja?
Schön.
Und, ja, also da, und da, der hat dann, also auch in so einem, in irgendeiner Message mal, also so ein Podcast hat diese Geschichte erzählt. Mhm. Da sagst du dir, wow, was seid ihr doch für eine geile Community, ja, also dass so eine Geschichten möglich sind, wo alle sagen, ja, da musst du aufpassen, musst dein Fahrrad abschließen und dies und das, also auch, sondern das Vertrauen da und ja, und der Mann hatte geschlafen, weil er dann schon nach der Runde fertig war, Fahrrad war auf dem Fahrradträger und dann
Ja, witzig. Also schönes Ding, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Gibt es da denn noch Pläne, gibt es da noch Zukunftspläne, wo man sagt, okay, Visionen, das muss noch besser werden, das muss noch, oder seid ihr da, wo ihr sagt, okay, wir sind auch zufrieden mit dem, was wir da geschaffen haben? Sicher Kleinigkeiten kann man immer hier und da, ne? Und
was dann Teilnehmer, noch mal. Ja, was Teilnehmer angeht, sagen wir mal, gibt es eine Grenze.
Ja.
Also wenn wir da sind, dann sind wir damit zufrieden, weil dann kann man das im Prinzip auch nur noch über den Preis regulieren. Ja, also man sagt, okay, die Preissteigerung, die man dann so hat, alles ist teurer geworden, dann muss man das irgendwie an den Teilnehmer weitergeben, aber es ist irgendwie, muss angemessen und fair bleiben. Und dann gibt es halt jetzt im Moment gerade die Bestrebung, dass wir halt unsere Leitstelle, also wir haben so insgesamt 12 Fahrzeuge, während der MSR, die immer patrouillieren zwischen dem einen Depot und dem nächsten. Am Anfang ist es nur ein Fahrzeug, nach hinten raus sind es auf bestimmten Abschnitten mindestens 2 Fahrzeuge, die da sind. So, und dann gibt es halt natürlich technische Entwicklungen, ja, wo wir sagen, wollen wir Geld investieren, damit unsere Leitstelle genau sieht, wo ist die Position von dem Sicherheitsfahrzeug. Also dass wir das sozusagen live mit, dann brauchst du halt, also das geht halt mit wie WhatsApp über Standort, funktioniert aber nicht wirklich gut, sondern da muss man halt schon eine andere Technik haben und das wird aber auch günstiger und das ist jetzt in diesem Jahr quasi bei uns auf der Agenda, dass wir da so aus der Gravel-Szene, die halt auch so der Tim Sparrenberg ist ein sehr guter Freund von mir, der macht Grevé, diese Grevé-Veranstaltungen und der veranstaltet also auch Wien, Berlin zum Beispiel oder München, Mailand oder München, Triest. Und dann willst du als Veranstalter natürlich, als so einer Gravel-Veranstaltung, wo auch durchgefahren wird, willst du natürlich auch wissen, dass die Leute, die auf der Strecke sind, dass die safe sind.
Ja, ja, da ist halt dieses Dot-Watching, da gucken ja
genau,
auch dann
Dot-Watcher, die... Genau. So, das sind sozusagen, und aus diesem Bereich lernen wir jetzt dazu. Und nutzen das aber jetzt natürlich nicht für unsere Teilnehmer, sondern im Background, dass wir quasi da optimierter, das ist nicht irgendwie so, ja, wo bist denn du gerade über Handy, sondern welches Fahrzeug ist dann dichter dran? Und da geht's jetzt nicht um Unfälle, sondern da geht's dann teilweise, ja, manche haben halt irgendwie, das hat sich aber auch schon massiv geändert am Anfang, gab es irgendwie so den Eindruck mal, so die fahren hier mit Material los, ja. Wenn die am Ende angekommen sind, dann ist das Rad besser als vorher.
Ja.
Aber mittlerweile sind halt wirklich, die Räder sind top gewartet, aber trotzdem erwischt es sich mal, dass die Kette reißt. Dann hat man. Und da helfen wir dann, da haben wir Fahrzeuge mit Tuleträgern hinten dran und die fahren die dann zum nächsten Depot und am nächsten Depot in den allermeisten Fällen können die Fahrradhändler dann auch mit dem Material, was sie haben, dann das Rad wieder instand setzen. Weil die Zielsetzung ist, du sollst das Ding zu Ende fahren.
Ja, ja.
Und der ganze Service, der dann da im Hintergrund organisiert wird, der dient letztendlich nur dem einen Ziel.
Darf ich mal fragen, wie viel an dem Wochenende selbst, also nur an dem Wochenende, wie viele Leute helfen da bei der Veranstaltung mit?
Ich kann es immer nicht ganz genau sagen. Ja, zwischen 650 und 700.
Krass.
Ja. Und die sind halt, muss man dazu sagen, auch wenn die MSR um 20 Uhr startet, dann ist halt an dem ersten Depot, wird die Ware, ne, Paletten mit Essen und Trinken, die wird halt dann am Vormittag ausgeliefert. Dann muss die in die Kühlung teilweise rein. Ja. Dann müssen wir Kühlanhänger teilweise anmieten. Dann müssen wir für die Coca-Cola Kühlschränke da haben und so weiter. Es ist also nicht so, dass es jetzt nur 20 Uhr bis 0 Uhr, das war die MSR, sondern das geht halt dann auch für die Depotchefs geht das dann halt los. Die LKWs, die dann die Ware ausfahren, die haben halt eine bestimmte Taktung und liefern die Ware aus und dann wird halt aufgebaut und an manchen Depots gibt es halt auch Möglichkeiten, sich hinzusetzen mit Biergartengarnituren und so weiter. An dem Depot, wo es den Feldsalat gibt, da gibt es einen Bauern, der der hat ein bisschen besseren Zugriff auf so Strohballen, ja. Dann werden da Strohballen und Decken draufgelegt oder das sind so, also würde ich, das kommt nicht von uns, sondern das ist sozusagen, die Leute bringen sich da selber ein mit ihren Ideen und wollen halt wirklich eine tolle, also ihren Beitrag leisten für die zwei Tage. Aber es sind 650 bis 700 Leute. Ja.
Ja.
Und die Tage vorher Starterbags packen, ist nochmal, machen wir nicht an dem Freitagvormittag, ja, sondern das, die sind dann fix und fertig an dem Wochenende vorher. Also, was ich wirklich, ich hätte es nicht geglaubt, dass das irgendwie, dass man sich damit ein ganzes Jahr lang beschäftigen kann. Ja. Und gleichzeitig gibt es auch Sachen, wo man sich nicht ein ganzes Jahr lang beschäftigen muss, wo wir aber sagen, wir haben jetzt zum Beispiel so ein Live-Event gemacht mit dem Thema Yoga, also Dehnen. Ja.
Ja, das war jetzt im Januar gerade, ne? Hatte ich
das
auch.
Das war gerade. Ja. Ich sage natürlich, das ist auch nochmal eine zusätzliche Hilfe, ja, weil wir wissen, da kommen halt Leute, die haben Rückenschmerzen, die haben Schulterschmerzen. Das muss nicht sein, ja, sondern, also wenn du das Angebot annimmst, wir bieten das an. Da haben sich 350 Leute live, also angemeldet. 80 haben dann am Ende teilgenommen und die anderen kriegen halt diesen Livestream als Aufzeichnung. Und das nächste Ding, was wir planen, ist mit Emma Hinze. Oh yeah.
Oh.
Emma und Max, also Emma Hinze und Max Levy bereiten gerade so ein Instagram Live vor, wo sie halt Krafttraining vorstellen.
Für Radsportler. Emma Hinze ist doch Bahnradweltmeisterin, ne?
Genau. Ich, ja. Zwölffache.
Zwölffache, ja, ja.
Also. Genau, und die aber ist aber auch A-Trainerin, ausgebildete A-Trainerin für speziell zum Thema Krafttraining. Und durch die Beziehung zu Max, wir sind wirklich gute Freunde, wir sind, kam halt dann die Idee.
Ja, also immer wieder Angebote schaffen, ne? Immer wieder.
Genau.
Ja.
Und das geht in einem gewissen Maße, also du hast die Frage, die du vorhin gestellt hast, wo geht das Ganze hin? Das eine ist halt unsichtbar sicher, mehr im Bereich Sicherheit. Dafür zu sorgen, das kommunizieren wir natürlich dann auch wieder in die Richtung Behörden, sagen Leute, das machen wir von uns aus, weil das einfach sicherer ist und dadurch gibt es halt ein Vertrauensverhältnis wieder in Richtung Behörden, dass wir da nicht irgendwie ausbüchsen und irgendwie, sondern wir gehen.
Ja, aber das ist, wie gesagt, das habt ihr euch ja tatsächlich erarbeitet, dass euch die Behörden anrufen und sagen, hier, ihr habt das Event, da ist eine Baustelle, dies und jenes, das geht ja nur, wenn alle fein sind mit der Sache.
Genau.
Und alle wissen, sie können sich gegenseitig auf, und du kannst dich auf die Behörden verlassen. Umgekehrt genau das Gleiche.
Ja.
Und dann die Menschen, die dort leben, wenn du da Widerstand hättest oder sich die Radfahrer daneben benehmen würden, was auch immer, ne, dann würde das auch nicht funktionieren. Das scheint ja wirklich eine Region da zusammenzuschweißen, wo du ja dann mit deiner Veranstaltung ja ein Bestandteil dieser Region geworden bist, wo die vielleicht auch touristisch, wie auch immer, wo man mit Werbung machen kann, aber was ja vielleicht auch so ein unsichtbares Ding ist, was gar, na, wo man sagt, okay, da passiert was in der Region, eine Gemeinschaft entsteht, das ist schon echt krass, dass da so, das ist ja da auch das, was wir als Startende dort gar nicht mitbekommen. Ja,
das kommt,
dass ihr ja da eine Riesengemeinschaft seid und nochmal ein Fest vorne, nochmal ein Fest hinten, finde ich total geil, dass, weil ja Menschen oft viel zu viel vor ihren Bildschirmen sitzen und da dann halt mal nicht. Ne?
Auch Bildschirm, ne? Also heute muss man eigentlich ja im Ziel irgendwie so einen großen Videoscreen haben, ja, der sich aus mehreren Screens zusammengesetzt wird und dann so programmiert wird. Und dann, ja, also sowas, ne, gibt es halt Firmen, die wollen einem das verkaufen. Und ich sage, nein, wollen wir nicht, will ich nicht, will ich nicht und will unser Team nicht. Sondern, weil das Erste, was passiert, ist halt, dass sowieso man das Handy rauszieht. Und dann bist du wieder in der digitalen Welt. Und das, was bei der MSR tatsächlich passiert ist, dass wir da so diesen ganzen Platz mit möglichst vielen Biergartengarnituren ausstatten und keinen Screen haben, wo man abgelenkt wird, sondern einfach das. Und dann entstehen halt die Dinge, die ich mir wünsche. Dann, ey, sag mal, Ingo, war das nicht geil? Da und da, da hast du mich echt gezogen.
Also, ja, ja.
Dann setzt man sich zusammen und dann, oh, guck mal, ja, so ein da, und dann bist du wieder in dieses Innen-Außen.
Ja.
Und das passiert, das kann man tatsächlich in gewisser Weise steuern, aber es geht nur über eine gewisse Abstinenz oder Passivität, sagt, ja, ich weiß, dass es das gibt, aber wir machen das nicht.
Ja. Ah, cool.
Ja.
In Sachen Gravel habt ihr jetzt Ist das jetzt neu, der Gravel Weekender? War das letzte Jahr das erste Mal?
Das war im letzten Jahr ein Pilot.
Das war sozusagen auch eine Idee von dir oder von eurem Team? Wie seid ihr da drauf gekommen?
Wie war das eigentlich? Ja, also erstmal ist das Thema Gravel natürlich überall schon ganz schön weit. Und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ein paar Leute, die halt natürlich viel graveln. Es gibt halt viele Berliner, die halt dann so in die Region fahren, weil sie wissen, da ist viel üppige Natur und da gibt es viel Schotter. Und man kann entweder von Berlin in Richtung Süden fahren und schottern, und man kann auch in Richtung Polen fahren und findet da schöne Strecken.
Ja, du bist doch auch schon mal in Orbit da gefahren, oder?
Ja, Schlaubetal. Ja. Da waren wir doch zusammen.
Ach so, ja, stimmt.
Ja, ja, gut.
Genau, und dann kann man, und dann habe ich gesagt, so, nee, also das geht irgendwie gar nicht, dass so an Mecklenburg-Vorpommern dieser Trend irgendwie so ein bisschen vorbeigeht. Habe einen sehr guten Touristiker in Wesenberg, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite, und sage, so, wir könnten doch mal hier in dem Bereich Wesenberg, Richtung Rheinsberg, also Brandenburg, weil es eben so viele Seen gibt und weil die Radwege Struktur. Es gibt 2500 Radkilometer in Mecklenburg, aber die sind natürlich nicht alle asphaltiert, sondern es gibt halt viel Schotter, also viel und auch Sand leider. Ne, aber
ja, das haben wir im Schlaubetal schon gesehen.
Genau. Ja. Was dann so, und dann gab es halt die Idee, ja, wie muss so ein Gravel-Weekender am Ende, so ein Wochenende aussehen, das mir Spaß machen würde. Mhm. Und auch ein paar anderen Leuten, die ich kenne. Und dann haben wir halt Leute gefragt, wie zum Beispiel Donna Wand, die unsere Women's Community da so bei der MSR, wie wäre das? Ah nee, ich habe gar keine Lust irgendwie, weiß ich nicht, 200, 300 Kilometer da am Wochenende, könnte ich, aber irgendwie wäre schön, wenn ich mit meinem Mann ein schönes Wochenende habe, wir fahren beide gerne, oder andere Freunde, die gesagt haben, also total gerne, aber da müssen die Kinder mitkommen und meine Frau, und wenn die Lust hat, dann fährt die mit, und wenn nicht, dann möchte sie baden gehen oder sie möchte. So, und dann ist halt so, das war dann irgendwie total wirr im Kopf, weil diese unterschiedlichen Wünsche, wie kriegst du das irgendwie in eine Veranstaltung und wo ziehst du die Grenze? Dann habe ich mir im Prinzip, gab es nur die Möglichkeit, ausprobieren, ja. Also Eltern mit Kindern, Paare, Single-Frauen, Single-Männer, Leute, die halt ambitioniert, sehr ambitioniert, Gravel fahren, also so 200 irgendwie so am Tag ist einfach schon zu wenig. und dann war natürlich, ja, also Konstanze ist da wieder, ja, haben wir gerade unser Glas in der Hand. Konstanze kommt halt aus dem Bereich der gehobenen Gastronomie, und Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Und das muss halt irgendwie auch so sein, dass man da, sagen wir mal, wenn man im Camp ist und vielleicht den Tag über gar keinen Bock hat, so viel zu fahren, dass man sich dann trotzdem wohlfühlt, dass da richtig guter Cheesecake und Kuhessen trinken, regionale Produkte, cooles Bier, ja, und so weiter.
Biersponsor habe ich gesehen, war ich auch, ja, fand ich gut.
Wer denn?
Fürst Wierzeck aus Berlin, genau.
Okay. Richtig cool.
Richtig cooles Bier, und das dann alles irgendwie zusammen zu modulieren, wo man sagt, das ist die Grenze, und die Grenze haben, wie wir jetzt gesagt haben, am ersten Tag 130, 140 als Option. Du kannst auch kürzer fahren, du kannst auch und am nächsten, was haben wir, drei verschiedene Streckenlängen am.
Ihr habt doch sogar 20 Kilometer oder sowas gehabt, ne?
Genau, was das am da ersten, gesehen, genau, ja. Am ersten Abend, wir hatten haben das im letzten Jahr halt ausprobiert und haben halt gesagt, es gibt die Möglichkeit für die schon ein bisschen mehr wollen oder anders anreisen wollen, ne? Also ökologisch, die können sich in Oranienburg am Bahnhof treffen und fahren dann Radweg Berlin-Kopenhagen bis Wesenberg. Und die sind dann da ganz gechillt angekommen, haben dann halt ihr Bier gekriegt und sozusagen den ersten Snack, und dann gibt es halt die noch mehr Hunger hatten auf Fahrradfahren. Dann haben wir gesagt, na gut, so ein Community, so ein kleiner Social Ride wäre möglich, nochmal 20, 25 Kilometer am Abend zum Einfahren und dann das Bierchen. Und so hat sich dann im Prinzip entwickelt, wie der Freitagabend, wie die Ankunft stattfindet, ja. Camp aufbauen, also in Kontakt geht. Am nächsten Tag geht es früh los mit einem ordentlichen, richtig guten Frühstück. Ja. Und da haben wir halt, gönnen wir uns den Luxus, dass wir einen eigenen Koch haben, der dann irgendwie, also sagen, mit einer bestimmten Personenzahl funktioniert das, so bis 50, maximal 60, dass man dann noch sagen kann, na Ingo, möchtest du halt dein Rührei mit Champignons oder möchtest du Zwiebeln oder möchtest du Tomätchen da rein haben oder sowas, ja. Also dass es auch noch sehr persönlich ist und dann halt vernünftige Croissants und so weiter und so weiter. Und daraus ist dann im Prinzip so das Konzept entstanden. Dann hat mir auch nochmal ein Freund, der Marke macht, ich verstehe einfach gar nicht, was du da willst. Und dann haben wir das also mal geschärft, sodass am Ende war, wie lautet jetzt der Claim, also Abenteuer, scroll mal zurück.
Ja, also erlebe die Lust am Abenteuer und den Zauber des Genusses.
Genau.
Dieses Jahr 12. bis 14. September.
Genau, und das Thema Abenteuer spielt eine Rolle. Das Abenteuer darf halt nicht so sein, dass es irgendwie den ganzen Tag, sondern dass man abends zum Campfire, Lagerfeuer nochmal zusammenkommt. Also es ist schon ein Abenteuer. Dann, das ist Graveln und das andere ist aber ein Stück Genuss, wo man das so in Richtung Glamping, wo man das nicht erwartet, ja, wo also das beides zusammenkommt. Ein bisschen Quälerei, aber eben dann auch so eine Art von qualitativ guter Entspannung. Und das kriegst du halt über V17, also über eine geile Kaffee.
Ja, ja.
Das Thema haben wir jetzt gar nicht irgendwie so richtig.
Das Thema Kaffee, ja, ja.
Haben wir gar nicht gestreift.
Nee, aber das stimmt.
Ist mir selber total wichtig, also dass ich meine Lebensqualität entwickelt sich im Prinzip dadurch, dass ich selber eine tolle Siebträgermaschine habe und das Kaffeetrinken halt zelebriere oder dass ich wirklich natürlich, was auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat, lieber mal selten ein gutes Stück Fleisch, aber und das wollen wir da halt auch ein bisschen zelebrieren und die Möglichkeit, dass es veganes Essen oder vegetarisches Essen gibt, das ist halt da sozusagen included. Ja, und daraus ist ein Konzept entstanden, also ein Stück Abenteuer, ein Stück Genuss, aber nicht irgendwie an der Grenze wie bei Border Bash oder Orbit, klar, aber auch da wieder, jeder soll tun, was er will.
Ja, passt aber, ja. Also das ist ja das Schöne, dass wir jetzt da ein Angebot haben. Die Strecken fährt man alleine oder kann man alleine fahren oder in einer Gruppe wahrscheinlich? Gibt es eine Startzeit?
Gibt eine Startzeit.
Aber man kann auch fahren, wie man will wahrscheinlich ja,
genau,
auch.
Ne? Genau.
Das
genau.
sind Komoot-Zeiten, ja, auch einfach.
Hört sich jetzt relativ begrenzt aber an. Also es gibt eine begrenzte Anzahl von Plätzen.
Ja, erstmal auch da wieder das gleiche Prinzip. Wir fangen jetzt mal so als Zielsetzung mit 50 an. Die Vision ist ein bisschen größer, aber es ist keine 500, sondern es ist eher so vielleicht 150. Also, aber jetzt gucken, wie können wir das im Camp handeln, dass es gut ist, wenn sich 50 Leute auf 3 verschiedene Strecken verteilen. Dann sind das ja relativ unter Umständen relativ kleine Gruppen.
Unterkunft ist dann, ich bringe mein Zelt mit oder gibt es da auch Unterkunftsmöglichkeiten?
Ja, genau. Also es gibt, der Ort selber hat ein bisschen Historie, da ist eine Burg und unterhalb der Burg gibt es einen großen Platz, der Wasserwanderplatz ist, da ist ein Steg und dann könnte man auch ins Wasser springen. Dann hat man, da kann man mit einem Zelt stehen, da kann man mit einem Wohnmobil stehen, da kann man auch einen Tarp irgendwo vielleicht sogar nur aufhängen. Und Leute, die sagen, das ist mir, so wie ich jetzt, nee, ich würde dann lieber ein Zimmer haben.
Ja, da wäre ich auch so der Fan von.
Genau, und da arbeiten wir jetzt mit der Tourismusinformation so zusammen.
Okay, das heißt, das buche ich mir dann und dass das alles so in der Nähe, dass ich mit dem Fahrrad da immer hin und her fahren kann oder
genau,
was auch immer.
Genau,
dass man Wesenberg halt, ist das, genau, ne?
Und wir haben am Ort selber natürlich, an dem Wasserwanderplatz haben wir Duschmöglichkeiten. Wir haben dort die Möglichkeit halt Strom, also alle, die Infrastruktur ist gesichert und für sozusagen das Camp-Feeling, aber die Leute, die halt sagen, nee, das ist mir, ich möchte ein Hotel oder ich möchte eine möchte mit 5, 6 Leuten eine Ferienwohnung mieten und
ist alles. Ja, coole Sache.
Anmeldung ist offen, oder?
Nee, ist noch nicht. Wir sind am 7. März. Also im Moment freuen wir uns, wenn sich noch viele Leute zum Newsletter anmelden.
Genau, also ich habe ja auch schon auf Anmelden geklickt und habe gemerkt, okay, da kriege ich jetzt erstmal nur ein Newsletter.
Genau, was steht da oben?
Gravel Weekender, Clever Reach, E-Mail-Adresse
genau,
eintragen.
Genau, so und dann sorgen wir jetzt dafür, weil wir haben.
Das mache ich vielleicht gleich hier schon.
Genau, und dann werden wir jetzt halt regelmäßig dann Informationen rausgeben und am 7. März planen wir, dass also alles soweit fix ist, dass die Anmeldung, das Anmeldeportal, das machen wir mit Race Result zusammen, dass es sozusagen programmiert ist, welche Konditionen, wann wird das Geld abgebucht und so weiter und so weiter.
Habt ihr schon einen Preis im Kopf? Weil wenn ihr sagt, gutes Essen und so weiter, dann...
Wir haben moderat, also 305 Euro ist es jetzt in der
Frühbucher... Für das ganze Wochenende, mit Essen.
Mit Essen, genau. Ja,
Mit dir als Grill hier oder Grillmeister?
Also, nee, ich bin der Barista.
Ah ja, okay.
Ich habe ja gesagt, habe ich am Montag ja nochmal nachgelegt. Also ich hatte schon mal so einen Barista-Kurs. Ja, ja. Und natürlich, Siebträgermaschine.
Sehr gut. Wir werden das dann genau bewerten, ob der Kaffee auch schmeckt, wenn wir kommen.
Ja, also bis dahin bin ich noch fitter.
Ja, super.
Ich habe das schon so, das nervt mich immer, wenn der Kaffee dann entweder nicht genügend getempert oder so, wenn das zu schnell rausläuft.
Ja, ja, ja. Mal gerade.
Das muss schon, Signore, muss schon gut sein.
Ja, coole Sachen. Haben wir irgendwas vergessen? Aber ich glaube, wir haben jetzt schöne Insights bekommen und ein schönes, vor allem, ja, hier hinten sieht man auch das Bild mit den Gravel-Strecken.
Das ist aus von der Gruppe aus Erfurt. Also da gibt es auch noch Fabian und den versuche ich irgendwie auch noch. Fabian Kilian, der ist schon auch lange der MSR verbunden, ist auch immer Guide. Der kann auch schnell. Der ist zum Beispiel in Erfurt nach Wesenberg zum Gravel-Camp gefahren. Ja, und als er dann da war, und dann war noch jemand anders da, was ist denn jetzt hier mit dem Social Ride? Nochmal 20 Kilometer, also fährst du.
So. Ja, ja.
Also die können nicht genug kriegen. Und der macht auch im Moment ein Gravel Camp. Und die Idee ist vielleicht auch da zu sagen, wenn das ein gleichmäßiges, wenn alle sozusagen die gleiche Idee haben, dass man sich dann natürlich ein bisschen unterstützt. Also dass wir haben jetzt diesen Gravel Weekender, dafür habe ich einen Markenschutz eintragen lassen. Und wenn jetzt jemand sagt, du, ich will auch so einen Gravel Weekender machen, und das hat aber auch dann wieder unter dem kulinarischen Aspekt, muss das dann halt genauso sein. Und was wir auch noch wahrscheinlich mieten werden, ist irgendwie so ein Kicker, ja, so ein Tischkicker, finde ich cool. Und dann brauchst du ein Zelt darüber, so dass man irgendwie so, wenn man mit Kindern also das ist wieder diese Philosophie, wo ich sage, Erlebnis statt Ergebnis, ja, also das ist dass das Erlebnis das Einzige, was bleibt, ist aber eine gewachsene. Das war so vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Also der hat einen kleinen Tick, was erzählt denn der da so? Dass es mir darum geht, ich wünsche mir nicht von meinen Kindern, dass sie mir was zu Weihnachten schenken, sondern wenn die mir was schenken wollen, dann schenken sie mir Zeit. Mhm. Ja? Dann gehen wir zusammen essen oder im besten Fall machen wir eine kleine Fahrradtour, ja. Ist auch was Besonderes für mich. Das habe ich zum Beispiel total verhauen. Also da war ich zu ehrgeizig zu der Zeit, ja, dass ich dann, da war ich stolz drauf, dass meine 9-jährige Tochter, der hat das Spaß gemacht, aber die ist 50 Kilometer gefahren. Und am Ende ist trotzdem rüber, das war doch nicht so gut. Ja. Also, und jetzt hat sie halt mit 18 immer noch, Papa, ja, könnte ja wieder in die gleiche Richtung gehen.
Ja, ja.
Dass ich was dazugelernt habe, traut sie mir nicht zu, aber am Ende geht es uns allen doch mehr darum, so wie du auch sagst, es geht nicht um das Fahrrad, es geht um das Erlebnis, es geht um, also die Werte haben sich verschoben.
Ja.
Und dieses Wertgefühl ist halt, der Wert ist halt, einfach dabei zu sein in diesem Camp. Und wenn man sagt, das ist doch nicht das Richtige, dann war es das. Dann gibt es halt eine andere Veranstaltung oder es gibt zu einer anderen Zeit halt wieder was, wo man sich richtig die Kante gibt, ja.
Ja, aber ist ja schön, es wird ja bunt. Vor allem ist das jetzt mal wieder was anderes als die Festivals, die wir vielleicht kennen, mit einer anderen Idee dahinter. Und das gleichzeitig dann die MSR, dann haben wir auch in unserer letzten Sendung gesprochen, dass ja das Rennrad auf einmal ja auch wieder kommt und nicht nur Gravel. Also jetzt, wo auch viele sagen, ich habe auch mal wieder Bock, Rennrad zu fahren, und das sehen wir auch. Und das siehst du ja auch, glaube ich, an deinen MSR-Zahlen, dass jetzt auch gerade nach der Pandemie, wo es ja gar nichts war, dann diese ganzen Rennradsachen auch so ein bisschen RTFs auch nicht so gut besucht waren am Anfang, die Vereine zu knapsen hatten und sonst wie. Und jetzt auf einmal höre ich, dass in Lehrte 700 Leute auf einmal standen und in der RTF fahren wollten,
cool. Wo
es wirklich um Straße geht. Also es ist ja ganz schön, dass da, glaube ich, durch diesen riesen Gravel-Hype und Trend auch alle anderen Fahrradarten gewonnen haben. Muss nicht das Rennrad sein, kann auch das Pendelrad sein, was man sich jetzt auf einmal angeschafft hat, weil ja Fahrradfahren geht ja doch irgendwie. Die 5 Kilometer zur Arbeit sind ja gar nicht so weit. Wenn man dann irgendwann gelernt hat, man hat vielleicht mal eine 40 Kilometer Gravel-Tour gemacht, irgendwie, obwohl man nie Radfahrer war. Das wäre auch vielleicht ein schönes Ding. Und da gehören natürlich so Veranstalter, wo man auch dankbar sein muss, dass es so Veranstalter gibt, die mit Herzblut dabei sind, weil das wäre nicht austauschbar. Das hängt doch dann viel, das ist beim Brelinger Berg so, das ist bei dir so, das ist in Rot so. Wenn da nicht mal einer hängt, das in die Hand genommen hätte und dann noch sagt, nee, ein Bildschirm gibt's nicht bei mir. Also ein Spirit hat und sagt, eine Idee dahinter hängt und das nicht durchsetzt und dann, ne, also eben nicht, ja, weiß nicht, dann ist das ist wahrscheinlich so das Ding, was es dann ausmacht, wo wir dann von profitieren, die nicht Veranstalter sind und mitmachen dürfen.
Ja. Also das, und, ich glaube, das ist schön, dass es jetzt so zum Schluss kommt. Ja. Ich glaube, dass das Zentrale, also was ich da raushöre, ist im Prinzip genau das. Es ist der Spirit, ja. Und Spirit ist nichts Materielles, ja, sondern das ist was, was Menschen in sich tragen und diese Veranstalter wie in Rot oder auch beim zum Beispiel ein Freund von mir macht den Frankfurt-Marathon, ja, eine riesengroße Veranstaltung. Aber das ist immer diese Person, einmal die, also ich möchte auch Leute, andere Leute animieren, gerne irgendwas Tolles irgendwie auf den Weg zu bringen. Aber das muss halt so aus denen selbst heraus wachsen.
Intrinsisch. Das kann nicht sein, ja, ich will jetzt das mal, man muss es können. Also ich, ist ja auch ganz klar, dass man da eine Grenze, dass ich das zum Beispiel nicht anbieten kann hier. Wo ich auch schon überlegt habe, Enjoy Your Bike, viele Zuhörer, ich könnte ja auch eine tolle Veranstaltung machen. Und im Kleinen haben wir da ja eine Lösung gefunden mit dem Verein und mit viel Hilfe, die dahinter steckt, wo man sagt, okay, man kann mal wenigstens zusammenfahren, ohne gleich versicherungsmäßig ein Problem zu haben. Aber das ist mal eine Grenze, weil jemandem eine Verpflegungsstation, das kann ich nicht. Und das ist ja das Coole, wenn da Menschen hin. Und das ist auch tatsächlich etwas, wo ich ein bisschen Angst habe, gibt es da irgendwann den Nachwuchs? Gibt es da Leute, die jetzt vielleicht auch sagen, ich probiere das mal? Wobei gibt es, ne? Mit dem Orbit gibt es das ja.
Genau, das glaube ich auch.
Also da kann ich sagen, da wünsche ich mir eigentlich so von diesen staatlichen Stellen, ja, also denn den Mut, wenn ich nicht schon so alt gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Ich bin jetzt 63 und ich sage, als ich da angefangen habe, vor, weiß ich nicht, 14, 15 Jahren, also an manchen Stellen wäre ich als 20, wenn ich 20 Jahre früher gestartet hätte, wäre ich daran zerbrochen. Hätte ich aufgehört. Hätte ich einfach frustriert. Und mittlerweile war ich aber so addicted mit diesem Projekt, dass ich gesagt habe, nee, das geht weiter. Und dann gab es aber auch wieder schon Menschen, die gesagt haben, nee, also hier ist jetzt nicht Schluss. Also gab es auch Momente, wo ich einfach, das war's jetzt. Nee, komm, das fängt jetzt erst richtig an. Ja? Mhm. Jetzt wird's interessant. Jetzt müssen wir kämpfen. Und okay, na gut, dann also da haben wir schon so immer wieder Hindernisse gehabt, wo ich eben nicht zum Innenminister gegangen bin, sondern wo wir das halt selbst gelöst haben. Und da wünsche ich mir aber an manchen Stellen tatsächlich im Prinzip Wirtschaftsförderung, wo Menschen, junge Menschen, die tolle Ideen haben, wo man einfach sagt, ey komm, ich vertraue dir, weil ich spüre, dass du das schaffst, ja, und ich helfe dir da an den Stellen und da bin ich auch bereit, so als Veranstalter zu sagen, da kann man mich anrufen, weil es gibt immer Löcher. Und dann, oder wenn jemand, was hältst denn du von der Idee? Natürlich, am Ende muss die MSR, muss mindestens eine schwarze Null sein. Ja, also wenn man das nur aus, also wenn ich das mache, um meine Lebensversicherung oder irgendwas, das Erbe meiner Kinder zu verbrennen, ja, dafür muss man das nicht machen, sondern auch die Kritik, ja, verdient ihr damit Geld? Also würde ich jetzt sagen, ja und nein. Also wir verdienen damit unser normales Leben, ja, mit der MSR. Ja, aber wir, auch wenn wir das kann man ja leicht hochrechnen, was setzen die denn so bei 3.000 Startern mal 160 Machtbetrag X, ja? So, und dann kommen aber da zahlt man halt 12.000 Euro dafür, dass man da ein Zelt hinstellt, ja? Auf- und Abbau und Toiletten und dies und das. Und dann kostet so ein Depot mal locker so und so viel Zehntausende von Euros. Ja. Und dann rechnen aber manche Leute schon beim zweiten Mal hoch und sagen, na, Herr Köpke, sind Sie jetzt schon Millionär? nur weil ich jetzt irgendwie, weil wir jetzt so und so viel Startgeld eingenommen haben. Ja,
Umsatz gleich Gewinn.
Gleich Gewinn. Ja. Stimmt nicht, sondern wir haben uns auch entschieden, zweimal jetzt die Preise nicht zu erhöhen. Obwohl wir wissen, dass die Preissteigerung da ist und deswegen ist das jetzt, muss man halt gucken. Also ich möchte es gerne dabei belassen, aber wir werden tatsächlich nicht drum rumkommen. Irgendwann, wenn das so weitergeht, an diversen Stellen gedreht wird, Das Risiko, was wir jetzt haben, ist halt, wir brauchen halt in diesem Jahr dann dadurch mehr, ein paar mehr Starter als im Vorjahr. Dann dadurch, das gibt dieses Sicherheitsnetz, wenn wir die nicht haben, haben wir falsch kalkuliert. Ja,
ja, dann können wir jetzt ja nur unsere Hörerschaft nochmal aufrufen, zu sagen, meldet euch da mal vielleicht an, guckt euch das an. Mhm. Lasst euch infizieren und fahrt da vielleicht auch in 2-3 Jahren erst mit, wenn ihr es euch in diesem Jahr vielleicht noch nicht zutraut. Und ist immer unterstützenswert, ist immer cool. Also vielen, vielen Dank, dass du uns hier Rede, Antwort und viele Insights gegeben hast.
Mega coole Einblicke. Mhm. Ja. Richtig viel Neues gelernt.
Ja. Ja. Richtig. Und andere Veranstalter, ich kann das nur sagen, also andere Veranstalter, ich habe da einen Austausch mit einem Veranstalter, der ab und zu mal anruft, kann auch sagen, wer es ist, Markus Burkhardt, Shades of Speed,
ja.
Auch eine tolle Veranstaltung, oder ich auch eine richtig tolle Veranstaltung finde, ist der Aber Radmarathon, die sind in diesem Jahr, im letzten Jahr 40 geworden, ja, also das ist eine klassische RTF zu einem komplett anderen Startpreis, aber da ist auch alles Ehrenamt, ja, also die ganzen Verpflegungsstationen beim Aber sind halt ehrenamtlich und da wird kein Geld. Da fließt kein Geld, das fließt in den Verein und die machen wirklich tolles Radsport, Entwicklung, Jugendarbeit und so weiter, was sonst auch nicht möglich wäre. Also nimmt das Geld einen anderen Weg. Und das und Shades of Speed ist in Bayern und Markus darf halt nur alle 3 Minuten 15 Leute auf den Weg bringen. Ja, und auch das muss mit den Behörden quasi, da kann man sagen, geht sowas? Ja, es geht. Also ich hätte da gedacht, nee, das gibt doch keinen Spirit, aber das ist eine tolle Veranstaltung und manchmal braucht man halt irgendwie jemand, der sagt, wie hast denn du das gelöst, oder Leute, die halt so eine Idee haben, brauchen halt irgendwie mal eine Anlaufstelle, einen Mentor oder so. Auf manche Fragen habe ich vielleicht Antworten und auf manche Fragen kann ich nur sagen, ja, geh mal dahin, der kann dir da mehr drüber sagen.
Aber ihr seid untereinander unter den Veranstaltern vernetzt. Und einigen. Immer cool, oder gibt es da auch manchmal so Ellbogen oder Leute, mit denen man nicht reden kann?
Ja, es gibt auch natürlich so Veranstalter, die sagen, also gesagt haben, als wir noch 2000 Teilnehmer haben, mit euch reden wir nicht, ja.
Ihr nehmt uns Teilnehmer weg, oder wie? Oder was ist das für ein Denken?
Ja, ihr seid zu klein und also wir beschäftigen uns auch gar nicht
mit
euch.
Ach so,
Sondern, also ich bin wirklich jemand, also durch diese Schweden-Story, wo ich gemerkt habe, da ist das Herz so weit offen, ja, bei der Eva-Lena Frick gewesen, dass sie mir wortwörtlich gesagt hat, Detlef, ich finde das so cool, dass ihr so in Deutschland sowas auf den Weg bringt. Das entlastet uns in Schweden. weil wir haben bei 23.000 ist bei denen halt die Obergrenze erreicht, ne? Sicherheit.
Aber dann haben sie zumindest,
Und ich unterstütze das und deswegen zeigen wir dir alles. Wir wollen, dass ihr eine tolle Veranstaltung macht, die also auf dem gleichen Niveau ist wie wir. Und das findest du, dass also zu einem Zeitpunkt, wo noch nichts da ist, Scratch, sagst du dir, danke für jeden Hinweis.
Das ist geil,
Und das kann ich nur in bestimmtem Maße weitergeben, aber das gebe ich gerne weiter. Und das klingt immer so wie Bräuninger war Tennis.
Ne? Podcast mit Arne Schierig.
Genau.
Wenn ihr das hier cool fandet, den könnt ihr euch auch nochmal anhören, auch wenn er schon älter ist.
Ja, und das liegt immer an Menschen. Es gibt immer irgendwo eine Initialzündung, ja. Und dann brauchst du halt intrinsische Motivation, Konsistenz wie bei jedem Training, ja.
Ja, genau. Man muss da dranbleiben.
Ja. Und das bleiben wir jetzt.
Ja. Genau. Vielen, vielen Dank. Und alles Gute weiterhin, dass alles gut geht mit der MSR und natürlich, dass der Gravel Weekend dann Erfolg wird. Da bin ich auch mal gespannt. Vielleicht sehen wir uns da dann auch nochmal.
Ja.
Und danke für euch da draußen fürs Zuhören. Wie gesagt, ich verlinke unten alles. Guckt euch das mal an. Und schöne Sache. Danke nochmal.
Ja. Tschüss. Danke für die. Tschüss.
Ciao. Ja, sehr cool.
Richtig cool.
Ja.
Super interessant.
Ja.